Gut, hallo. Herzlich willkommen zum ersten IO-Remote zum Thema Diversität, zu diesem sehr großen Themenkomplex. Schön, dass so viele tatsächlich da sind, obwohl wir es so kurzfristig angekündigt haben und es auch ein Montag ist und nicht ein Donnerstag wie sonst. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist nicht nur das erste Remote zum Thema Diversität, sondern auch das erste Remote, das ich moderiere. Ganz kurz zu mir. Ich bin Mara. Ich bin für die IO vom Vorstand aus die Antidiskriminierungs- und Diversitätsbeauftragte. Und deswegen bin ich natürlich prädestiniert, dieses Remote zu moderieren. Allerdings, ich bin keine ausgewiesene Expertin oder irgendwie sowas, sondern hat einfach viel mit einem eigener Lektüre zu tun und mit eigener Bildung und Workshops und sowas. Aber grundsätzlich ist es eine Herzensangelegenheit von mir und ich hoffe entsprechend auf entsprechende Nachsicht. Ich bin, wie wahrscheinlich die meisten von uns hier, auch immer noch eine Lernende. In diesem Remote ist es so, dass wir gesagt haben, das ist ein erstes Remote, das ist ein erster Aufschlag zum Thema Diversität und dementsprechend werden wir erstmal relativ mit Basics anfangen. Es wird nicht darum gehen, allgemeingültige Weisheiten irgendwie zu verbreiten oder How-Tos oder sowas, sondern es geht eher darum, dass wir mal innerhalb der IO anfangen, in eine Diskussion zu kommen, uns ein bisschen auch über den Berufsalltag austauschen mit diesen Diversitätsfragen, die sich bei uns bei der Gestaltung von Bildern immer wieder stellen. Und auch darum, diesen Teil dieses Berufs ein bisschen sichtbarer zu machen, sowohl in die Community rein als auch als IO, als Berufsverband. Wie gesagt, ihr könnt jetzt keine Weisheiten bei diesem IO Remote erwarten, sondern es geht erstmal grundsätzlich um sowas wie Basics, wie Diskriminierungsformen, was sind Privilegien, ist ein Umgang damit und was sind die Konfrontationen auch, die wir im Berufsalltag immer wieder damit haben. Viele von euch werden sich mit dem Thema schon ausführlich beschäftigen. Und da wird wahrscheinlich einiges auch ziemlich gähn sein, einfach weil, wenn man sich schon damit beschäftigt hat, dann hat man natürlich auch schon einen Wissensstand. Und wir werden aber trotzdem, also wir haben uns trotzdem entschieden, das möglichst niedrigschwellig zu halten, dass auch Leute, die sich noch nicht groß damit auseinandergesetzt haben, erstmal mitkommen und es einfach vor allem als Einladung auch zu gestalten, noch mehr Leute zum Nachdenken zu bringen oder auch, wie gesagt, in ein Gespräch zu kommen. Mit Birgit Jansen haben wir eine Illustratorin gewinnen können, die nicht nur einen kleinen Input zur Theorie geben wird, sondern auch ganz viel aus ihrer Berufspraxis erzählen kann, weil sie dezidiert zu inhaltlichen Schwerpunkten im Thema Diversität oder im Themenkomplex Diversität arbeitet, aber auch immer wieder Inklusions- und Diversity-Themen in ihre Bildwelten einfließen lässt, quasi nebenher. Und was sie da mit Kunden erlebt hat und wie sie damit umgeht, aus einem Berufsalltag heraus, wird wahrscheinlich auch uns helfen, in eine Diskussion zu kommen und über Dinge nachzudenken. Gerade danach würden wir sehr gerne mit euch in eine Diskussion kommen, einfach um dann auch zu gucken, was sind die Themen, die im Raum stehen, weil wir nämlich gerne eine Reihe konzipieren möchten, wo wir uns mit unterschiedlichen Schwerpunkten dieses Themenkomplexes widmen werden. Und dazu würden wir auch gerne einfach wissen, was sind eure Fragen, Anregungen und auch vielleicht, was habt ihr für Ressourcen, was möchtet ihr gerne teilen? Jo, ich glaube, dann würde ich sagen, fangen wir mal gleich an. Als Idee für, wie wir dieses Remote gestalten. Ihr könnt gerne jederzeit Fragen stellen, sowohl was Begriffe angeht, als aber auch inhaltliche Fragen. Das könnt ihr machen, indem ihr ein Handzeichen gebt und dann könnt ihr das wörtlich machen, Oder aber ihr könnt eure Fragen in den Chat schreiben. Wenn ihr Fragen habt, die ihr nicht mit eurem Namen schreiben wollt, könnt ihr das auch direkt an mich oder an die IO, also an Steff, im privaten Chat schreiben. Dann können wir einfach eure Frage wiederholen. Wir freuen uns über alle eingeschalteten Kameras. Wir freuen uns über alle ausgeschalteten Mikrofone, außer ihr seid gerade dran. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Birgit, du hast das Wort.
Ja, meine Kamera ist an, mein Mikrofon ist auch an und jetzt knipse ich noch meine Präsentation an und teile sie. Alles klar. Ja, genau. Danke schon mal für die Ankündigung und auch schon mal für das Erwartungsmanagement. Ich erzähle gleich noch mehr zu mir und war sehr froh über die Einladung und gleichzeitig etwas nervös oder irritiert, weil ich dachte, ich bin ja nicht die Expertin aller Expertinnen. Genau, dazu gleich noch mehr.
Ganz kurz noch, Birgit, möchtest du deine Präsentation in Vollbildmodus machen? Weil
Hast du
ansonsten
das nicht bei euch?
Die ist gerade in Acrobat. Also man sieht noch viel Acrobat.
Das ist spannend. Bei mir ist sie nämlich im Vollbildmodus.
Ansonsten lassen wir es so.
Warte mal. Also, Moment, Acrobat. Ich hatte die per Shortcut auf Vollbild gestellt und Anzeige. Ist sie jetzt bei euch im Vollbild?
Teilst du den ganzen Bildschirm oder nur die Präsentation? Also nur sozusagen, das liegt daran.
Das war es wahrscheinlich. Also warte mal,
dass du das Programm teilst.
Dann gehe ich auf Desktop teilen, ne? Und das müsste dann hinhauen.
Ah, sehr gut.
Ja? Ah, super. Sehr gut, danke euch. Genau. Jetzt geht es in Vollbildmodus los. Genau, Diversität in der Illustration. Ich habe es bewusst eine Annäherung genannt. So wie Mara eben schon erläutert hat, ist es eben bei mir eine stetige Annäherung und nicht ein Prozess, der irgendwann zu Ende ist. Genau, starten wir mal ganz basic mit der Definition von Diversität. Die habe ich dann auch nochmal nachgeschaut, weil ich dachte, möglicherweise sprechen wir sonst irgendwie aneinander vorbei, weil der eine was anderes unter dem Wort Diversität versteht als die andere Person. Und die Grunddefinition lautet eben aus dem Lateinischen Verschiedenheit, Unterschied, aber auch Gegensatz und Widerspruch. Für mich persönlich klingt Verschiedenheit so am plausibelsten, weil es ja eben um die verschiedenen Merkmale geht. Ja, Diversität bezeichnet ein Konzept aus der Soziologie und Sozialpsychologie. Und da geht es eben, was ich besonders bemerkenswert nochmal fand, nicht nur um die Unterscheidung von Gruppenmerkmalen und individuellen Merkmalen, sondern eben automatisch auch um deren Anerkennung. Genau, der Ursprung war die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Deswegen auch dieses Visual daneben aus einem Buch, was ich euch später noch vorstelle. Da ging es eben um die Bekämpfung des Rassismus gegenüber den People of Color. Ja, ich stelle mich kurz vor für alle, die mich noch nicht kennen. Das bin ich. Ich bin jetzt gerade 44 und zusammen mit meinem Mann und unseren zwei Töchtern wohne ich in Köln. Ich habe in Münster studiert und ein Jahr in Mexiko, was ich eine sehr spannende, kontrastgeladene Kombination fand und immer noch finde, von der ich heute noch zehre. Und habe in Münster dann eben auch meinen Diplomabschluss gemacht. Ich habe mich dann 2005 selbstständig gemacht mit meinem Design-Label sozusagen, mit Birgi. Und da geht es primär um Illustration. Dahinter steckt natürlich auch immer ganz viel Beratung und Designkonzept. Und ein Teil meiner Arbeit ist eben zur Vervollständigung auch Grafikdesign, so dass ich zum Beispiel dann auch ganze Bücher nicht nur illustriere, sondern auch layoute. Seit 2017 bin ich Kooperationspartnerin von Bicablo. Das ist eine Firma in Köln, die sehr viel im Bereich Graphic Recording tätig ist, aber auch im Bereich Visual Storytelling für Unternehmen und Organisationen. Und eben auch im Bereich Strategiebilder. Dann seit neuestem unterrichte ich auch an der Ecosign hier in Köln, also die Schule mit dem nachhaltigen Schwerpunkt, in der es um Design geht und also Design kombiniert mit Nachhaltigkeit. Und ich habe mal nachgeguckt, seit der IO bin ich anscheinend schon seit 2005, also schon eine Weile. Das zu mir. Ja, genau. Mir war wichtig, um mich das überhaupt zu trauen, hier diesen Aufschlag zu machen, dass nicht erwartet wird, dass ich die zertifizierte Expertin auf dem Gebiet bin. Das bin ich nämlich mitnichten. Ich sehe mich, ich bin dieses gelbe Dreieck und ich bin auf dem Weg. Ich habe meinen Rucksack dabei und ab und an packe ich da Feedback rein von anderen Aha-Momente oder ich lerne was Neues, was ich gelesen oder gehört habe. Und ich finde, es lebt auch dieses gemeinsame Lernen, lebt ganz viel von Fragen stellen, einander Feedback geben, auch vielleicht Feedback, was erstmal als unangenehm unterstellt wird. Also ich bin da immer froh, wenn jemand offen und ehrlich sagt, nee, da hast du aber irgendwas echt noch nicht im Blick gehabt. Ja, ich habe ja auch andere Leute noch gezeichnet auf der Reise, denn viele sind mit mir auf dieser Erkundungsreise. Jeder und jede startet am eigenen Startpunkt, vielleicht auch mit einem speziellen Hintergrund, was auch bedingt ist durch die Herkunftsfamilie, durch die sozialen Bubbles, in denen wir alle so aufwachsen. Und ja, und alle gehen im eigenen Tempo voran und vom eigenen Startpunkt. Ich freue mich, wenn möglichst viele gemeinsam auf dieser Reise unterwegs sind und auch gerne starten, ohne die Angst zu haben, oh, ich starte lieber gar nicht, ich mache bestimmt was falsch. Ich denke, dass vieles ergibt sich auf der Reise. Genau. Ja, worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir ja über Diversität oder Privilegien sprechen? Ich fand da sehr hilfreich diese Grafik, die ich gemeinsam mit Sigi Lieb gestaltet habe oder besser gesagt in ihrem Auftrag. Sigi gibt Workshops zum Thema Intersektionalität und Diskriminierung und Diversität und Privilegien und hat eben von Sylvia Duckworth ein Rad, also so eine Grafik weiterentwickelt, in der verschiedene Aspekte nebeneinander existieren. Und wie das bei allen Modellen so ist, hat die keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann immer noch sein, dass jemand sagt, aber was ist denn jetzt mit verschiedenen Dialekten, die jemand spricht? Ist man da nicht auch diskriminiert? Ja. Das kann alles durchaus auch noch da rein. Ihr könnt das im Kopf noch ergänzen. Das waren jetzt so Kriterien, die auf viele Menschen zutreffen. Ihr könnt ja mal gerade auch für euch rüberschauen, wo ihr euch so einordnet. Und ja, wie leicht zu erkennen ist, je weiter eine Person in der Mitte ist, desto mehr Privilegien genießt sie in der heutigen Zeit, in der Gesellschaft, wie sie oft immer noch ist. Ich habe mich selber mal eingeordnet und festgestellt, ach, ich bin echt, ja, qua Geburt sozusagen schon fast überall in der Mitte. Es gibt so ein paar Ausreißer, da bin ich da auf der zweiten Ebene, Mittelklasse, ich wohne zur Miete, ich bin weiblich, cis-weiblich, schlank, keine Ahnung, vergleicht mich mit vor Corona, nach Corona, aber immer noch irgendwie durchschnittlich bis schlank. Neurotypisch, keine Ahnung, habe ich nie testen lassen. Ich denke ja immer, alle kreativen Leute sind jetzt nicht so per se neurotypisch, aber keine Ahnung, keine Diagnose, kein Leidensdruck, also irgendwie auch alles eher mittig. Genau, spannend ist, dass ich mir dieser Tatsache oft nicht bewusst bin. Also es ist so ein unbewusstes Ding, was irgendwie so mitläuft. Und ich werde es mir dann bewusst, wenn ich mit Leuten spreche, denen das nicht so geht und die eben aufgrund von bestimmten Vorgaben oder den Dingen, die sie mitbringen, den Eigenschaften auch ja, Diskriminierung, struktureller Diskriminierung ausgesetzt sind. Ja, vielleicht kennt ihr diesen Spruch, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, das ist aus dem Talmud. Und ich fand das ganz inspirierend und dachte, für uns heißt das ja übertragen, wenn man so will, achte auf die Geschichten, die du erzählst, wenn du Autor oder Autorin bist oder wenn du in der Illustration tätig bist oder in irgendeinem anderen gestaltenden Medium. und überleg dir, was du wie, wem, für welchen Zweck erzählst. Und ja, ich unterstelle allen eine gute Absicht und dennoch weiß ich von mir, ich habe oft eine gute Absicht und viele Dinge beachte ich trotzdem nicht, weil ich natürlich auch meine blinden Flecken habe. Ja, ich finde auch aus dieser privilegierten Haltung, die ich habe, wie wir eben auf dem Rad festgestellt haben, habe ich Einflussmöglichkeiten, die andere vielleicht nicht haben und kann diesen Einfluss auch nutzen und die Kontakte nutzen, die ich habe und die Sichtbarkeit, die ich habe, vielleicht in meinem Beruf aufgrund meiner Expertise und kann diese Themen eben auch mit einbringen. Und da sehe ich mich jetzt eher so als Rolle einer Botschafterin. Wir haben alle die Möglichkeit zu sagen, ich bin Botschafterin oder Botschafter für die Diversität oder für andere Themen, die ich für relevant halte in der Gesellschaft. Oder ich kann Ally sein, indem ich Geschichten so und so erzähle. Ich kann positiv Veränderungen inspirieren oder initiieren oder sie auch mittragen und durch meine Gestaltung Sinn stiften. Und mein Anspruch und meine Hoffnung ist auch immer, dass ich in einem gewissen Ausmaß auch Empathie und Verständnis füreinander fördere. Dann springen wir mal in die konkreten Projekte. Das ist ein Buch aus dem Jahr 2021, das im Migo Verlag unter Oettinger erschienen ist. Das hat auch einen Nerv getroffen und ging auch schnell in die dritte Auflage schon im selben Jahr. Und ja, ist, wie der Titel schon sagt, ein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität und richtet sich primär an Jugendliche und aber auch an Familien. Also mein Studio hier in Köln ist im Erdgeschoss, ist ein Ladenlokal. Oft klopfen Leute an die Tür. Ich hatte das Buch lange auch ausgestellt und ganz oft habe ich so die Rückmeldung gekriegt, ach, das wäre doch was für die und die. Und gemeint waren oft dann Jugendliche aus der Familie. Und viele haben auch gesagt, ja, oder wir können das doch mal den Großeltern schenken oder wir können das doch mal der Tante schenken. Und dann habe ich immer nachgefragt, warum denn und wofür. Und oft kam dabei raus, ja, die finden das Thema wichtig, die haben aber Hemmungen, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, dass sie nicht die gleiche Sprache sprechen wie ihre Nichten, Neffen, Enkel, wie auch immer, und sich da blamieren. Und da fand ich das ganz schön, den Gedanken, diesen Leitfaden zu verschenken, um eben so ein gemeinsames Verständnis vielleicht auch sprachlich zu schaffen und da dann ja sich nicht irgendwie abgehängt zu fühlen. Das Buch hat auch insofern einen Nerv getroffen, als dass es dann auch schnell übersetzt wurde. Also es wird im Moment auch in Australien verkauft und in Dänemark und eben ja, Empfehlungen durch die Stiftung Lesen. Es hat beim Lesekompass in der Kategorie 0 bis 4 Jahre habe ich falsch reingeschrieben. Also in der entsprechenden jugendlichen Kategorie eine Erwähnung bekommen. Und auch beim Emmy Sachbuchpreis und beim ICMA Creative Award wurde es auch prämiert. Ja, was vielleicht noch spannend ist zu erzählen, dass hinter diesem Projekt auch ein sehr engagiertes Team steckt, das mich damals angefragt hat. Das war der Lektor und Kreativdirektor Florian Gresshake. Für den war das Thema schon länger ein Herzensanliegen und er hat dann den richtigen Zeitpunkt gesehen, das wirklich mal in die Tat umzusetzen und ja, dieses Thema auch in Form eines Buches für alle greifbarer und sichtbarer zu machen. Und er hat dann eben Linda und Julian angefragt, die beide schon bekannt waren durch ihre Podcasts. Genau, die beiden haben sich dann wirklich in so eine Klausur zurückgezogen, 2 Wochen irgendwie in so einem Airbnb-Haus oder ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall etliche Tage und haben das Skript erarbeitet. Und genau, meine Aufgabe war dann später, die Charaktere dazu zu erfinden. Auf der rechten Seite seht ihr schon, bestimmt haben das viele von euch mitgekriegt, dass Viktor Orban 2021 per Verordnung den Verkauf von Kinderbüchern eingeschränkt hat, die der heterosexuellen Norm abweichend sind, also die Inhalte oder die Inhalte darstellen oder etwas thematisieren, was von dieser heterosexuellen Norm abweicht. Da gab es dann irgendwie auch eine Ministerin, die öffentlich dieses Märchenbuch wohl geschreddert hat, also ganz krass. Und in diesem Märchenbuch ging es eben darum, Märchen einmal anders zu erzählen. Also gleichgeschlechtliche Paare oder jemand, der aus einem Elternhaus kommt, in dem es Gewalt gibt oder Schneewittchens. Ich weiß es jetzt nicht im Detail, ich habe es noch nicht gelesen, aber es waren auf jeden Fall Themen, die sonst irgendwie nicht so angepackt wurden, öffentlich in Ungarn. Genau, der sagte halt, nee, geht nicht, machen wir nicht mehr. Da gab es dann auch einen Aufschrei. Es sind auch einige Kreativschaffende ausgewandert. Und der Geschäftsführer der Verlagsgruppe Oettinger, also unter dem eben dieses Label Migo auch läuft, hat dann beschlossen, gemeinsam mit dem Team, wir setzen dem etwas entgegen und hat eben Teile des Buchs auf Ungarisch zum kostenlosen Download im Internet veröffentlicht. Genau, und ich habe mir noch seinen Kommentar dazu notiert, das lese ich jetzt mal ab. Er sagt, die Diskriminierung von Minderheiten in einem europäischen Land kann uns nicht gleichgültig sein und wir wollen ein politisches Zeichen setzen. Mit diesem Gesetz, also dieses Gesetz, was Orbán erlassen hatte, mit diesem Gesetz wird eine Grenze überschritten. Jetzt überschreiten wir mit digitalen Möglichkeiten und unseren Inhalten, Staatsgrenzen und hoffentlich auch die Grenzen in den Köpfen. So, das zu diesem Projekt. Wir hüpfen mal weiter ins nächste.
Birgit, darf ich da gleich mal noch mit einer kritischen Frage oder mit einer investigativen Frage dazwischen grätschen?
Wozu?
Nämlich, es würde mich mal interessieren, warum du angefragt wurdest für dieses Projekt und auch, ob du eine Zeit lang auch überlegt hast, ob du dafür die richtige Person bist, weil, so also wie ich das auf dem Privilegienrat gesehen habe, würdest du dich wahrscheinlich nicht der queeren Community gegenüber, also nicht da rein sortieren in diese Community. Hattest du da Zweifel, dass du das gut machen kannst? Und wie haben dein Team, wie habt ihr da zusammengearbeitet? Weil zumindest der Julian durch seinen Podcast ist ja, glaube ich, auf jeden Fall, würde er sich als queer bezeichnen. Würde mich interessieren, ob da auch noch mal viel an Kritik oder an Anregungen gekommen ist.
Genau, also da sprichst du was an, was tatsächlich mir anfangs sehr durch den Kopf ging. Also es kam so zustande, gar nicht über das Thema, sondern über meine Art und Weise, wie ich Dinge visualisiere. Ich war für ein anderes Projekt im Bereich Politik und Demokratie vorher angefragt. Das Projekt wurde dann aber aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt und die hatten mich schon mal im Hinterkopf. Es gab dann so eine Online-Veranstaltung vom Migo, an der ich teilgenommen habe als Zuschauerin und ich habe währenddessen Sketchnotes gemacht. Also wirklich nur für mich, um mir Dinge nochmal zu merken. Ich mache das oft gerne so als Notizen. Und am Ende dachte ich, ach, die sind ja echt nett geworden. Ich schicke die jetzt einfach mal dem Verlag. Einfach nur zum Teilen, als Dankeschön, als Geschenk, als Feedback. So, und dann hatten die sofort dort im Verlag den Eindruck, ach, das könnte die richtige Person sein, die auf irgendwie eine leichte und wertschätzende Art und Weise dieses Projekt umsetzt. Also so wurde es mir später gesagt. Das war sozusagen jetzt gar nicht über die Thematik oder über meine Identität. Das war gar nicht die Kopplung, sondern die Art und Weise, wie ich Dinge bildlich umsetze. Und genau das, was du angesprochen hast, absolut. Ich habe mich im ersten Moment total gefreut, fand super spannend, hatte richtig Lust drauf. Und dann ein paar Tage später fing das so an mit den Zweifeln, warum ich, ne, was kann ich denn da schon zu sagen? Ist das nicht irgendwie unauthentisch? Und sollte das nicht lieber eine Person machen, die eben selber queer ist und gestaltet? Und ich habe das auch tatsächlich bei unserem Auftakt-Call, wo es dann darum ging, machen wir das zusammen, wie machen wir das zusammen, angesprochen. Und habe auch gesagt, so Mann, ich fühle mich irgendwie so viel zu langweilig dafür, sage ich mal, ne? Weil es geht darum, irgendwie diese Diversität zu zelebrieren und zu sagen, hey, so wie du bist, bist du super. Und das Gespräch, also es war aber gut, dass ich das so offen geäußert hatte, meine inneren Befindlichkeiten, weil wir dann eben auch ein gutes Gespräch hatten. Und ich natürlich merkte, ich bin selber, habe ich mir ein Beinchen gestellt, denn Diversität heißt ja, alle werden gewertschätzt und nicht nur, weil du jetzt in einer Beziehung mit einem Mann, in einer Hetero-Beziehung bist, bist du irgendwie out oder, also, ne, das ist ja eben das, dass es alle mit einbezieht. Und ne, ich hatte schon angefangen, mich selber so klein zu machen und zu sagen, oh Gott, ich bin viel zu langweilig dafür oder ne, viel zu heteronormativ oder so. Und dadurch, dass wir das aber gemeinsam nochmal so beschlossen haben, warum das passt, konnte ich dann da wirklich auch mit Schwung reingehen und hatte da dann auch kein schlechtes Gewissen in dem Sinne, dass ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich jemanden, der das vielleicht viel besser machen könnte oder auch genauso gut machen könnte, den Platz weggenommen, sondern habe es dann eher so als Auftakt gesehen, okay, vielleicht kann dieses Buch andere Verlage dazu inspirieren, auch ähnliche Bücher rauszugeben und das Thema noch weiter zu öffnen und dann hoffentlich auch Leuten aus der queeren Community ja Raum zu geben, mitzugestalten. Genau. Das liegt nicht in meiner Hand alles, aber das wünsche ich mir und habe es dann trotzdem auch aus gesundem Egoismus gemacht, weil ich einfach total Bock drauf hatte, um ganz ehrlich zu sein. Ja.
Danke dir.
Ja, gerne. Genau, hier seht ihr noch ein paar Seiten. Ich habe dann natürlich überlegt, wie stelle ich Leute dar. Im Nachhinein ist es natürlich spannend, weil ich dann auch natürlich jeden Tag dazulerne und auch immer wieder zurückblicke. Und als ich jetzt die Bilder rausgesucht hatte, dachte ich so, ah, okay, ich habe verschiedene Aspekte von Unterschiedlichkeit berücksichtigt. Dennoch, und das scheint so eine Art Automatismus zu sein, weil ich das gewohnt bin zu zeichnen, dachte ich, die sind alle relativ gleich schmal. Also, ne, da ist jetzt keiner besonders knochig oder besonders rundlich, ein bisschen. Also da dachte ich so, ah, da könnte ich noch mal beim nächsten Mal mehr drauf achten. Ach so, genau. Und das ist vielleicht ganz spannend. Mir schrieb dann später eine Person, die auch Bücher rezensiert und bloggt, auf Instagram, meinte, ja, super spannend, das und das ist gut gelöst. Aber was ist denn, warum bildest du denn keine Leute ab, die neurodivergent sind, also die quasi zum Beispiel ADHS-Gehirne haben oder auf dem Autismus-Spektrum sind. Und ich habe die Frage gelesen, dachte, ja, klar, stimmt. Und dann dachte ich so, nee, ich kann ja nicht in diesem Buch, in dem es primär erstmal um ein anderes Thema geht, quasi die ganze Welt in ihren mannigfaltigen Aspekten abbilden. Fand das aber eine super gute Inspiration für ein neues Buchthema. Ne? Also das wäre auch noch so eine Frage an alle Anwesenden. Habt ihr da Erfahrungen damit, Leute in ihrer Unterschiedlichkeit so abzubilden, dass man eben auch sieht, dass es Unterschiedlichkeit nicht nur Körperlichkeiten natürlich betrifft? Also, ne, wie kann man quasi innere Unterschiedlichkeit abbilden? Das ist vielleicht eine Frage, die wir später nochmal gemeinsam erörtern können. Da bin ich sehr gespannt. So, jetzt zeige ich euch noch ein weiteres Projekt. Das wurde vom Judo-Verband NRW in Auftrag gegeben, also so eine Art Corporate-Book-Projekt. Da ging es darum, Kinder, gerade jetzt so nach diesen Pandemiezeiten, wo alle so ein bisschen, ja, sofaförmiger, also mehr auf dem Sofa unterwegs waren, wieder in die Bewegung zu bringen. Und die Geschichte war noch gar nicht klar. Es war schon klar, dass wir das gemeinsam machen, das Projekt, aber die Geschichte war noch sehr formbar und wir haben eben auch viel gemeinsam an Geschichte und Bildwelt gleichzeitig herumgedacht. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Autorin, die mir ihr Anliegen nochmal schilderte. Ich habe dann auch wirklich immer weiter nachgebohrt mit Fragen, was sozusagen bezweckt werden soll, wer wird angesprochen, wer ist gemeint, was soll das Ganze? Also, wie kann ich das so in eurem Sinne gut umsetzen? Und der Satz fiel, ja, wir wollen halt alle Kinder einladen, Judo zu machen. Und dann wurde ich so ein bisschen spitzfindiger und habe gesagt, was heißt denn alle? Also in deinem Begriff von alle, wen umfasst denn alle oder wen kann das umfassen? Ja, und da haben wir gesagt, es kann natürlich jetzt kein Kind meinen, was irgendwie komplett gelähmt ist und nicht körperlich Judo praktizieren kann. Ne, dann kann man natürlich über Judo sich austauschen, aber es ging schon darum, die Kinder auf die Matte zu bringen. Naja, und dann hat sie halt erzählt und hat gesagt, was Judo wirklich auch leistet. Also, dass das nicht nur ist, der Körper wird fit, sondern dass es da eben auch diese Werte gibt und dass die Kinder sich in ihrem So-Sein, wie auch immer sie sind und dahin kommen, auch bestätigt fühlen. Es geht viel um Empowerment, um Akzeptanz seiner selbst und anderer. Und dann ja, sind wir eben auf die Idee gekommen, die Charaktere ja, in ihrer Unterschiedlichkeit zu zeigen, wobei wir natürlich jetzt nicht alle Unterschiedlichkeiten aufgegriffen haben. Moment, Jetzt würde ich gerne zur nächsten Folie. Warum hängt das jetzt? Ah ja, ups. Genau, und hier seht ihr die verschiedenen Charaktere. Also Koki ist der Junge, dann gibt es den Sensei, der eben als roter Panda dargestellt ist. Und dann gibt es Mimi und Mimi ist eben motorisch leicht eingeschränkt. Das wird gar nicht weiter erzählt, wie, aber ne, am Anfang stolpert sie halt häufiger oder ja, weiß eben ihren Körper nicht so wendig und geschmeidig einzusetzen wie viele andere. Und dann gibt es Bölz, diesen jungen Eber, der hat irgendwie ein Thema mit Gefühlsregulation, wird aber auch nicht weiter erläutert. Und dann gibt es Fred, und bei Fred hatten wir dann gemeinsam überlegt, dass es ein Charakter ist, der non-binär ist und eben auch seinen Platz in der Welt mit dem So-Sein noch finden darf, also noch in dieser Unsicherheit steckt, wie sehr zeige ich mich und wer bin ich denn? Also so ein Identitätsfindungsthema. So, mir kommt das mittlerweile so vor, als wollten wir da sehr viel in eine sehr kleine Geschichte quetschen. Denn die Geschichte dreht sich primär um Judo, die ist auch relativ kurz. Die Charaktere sind, wie das ja in so einem Medium-Buch ist, ist jetzt nicht wie in der Serie, wo du über Staffeln hinweg so eine Komplexität der Charaktere aufbaust. Ne? So gesehen war das so ein, ja, so ein Anlauf, das auszuprobieren. Ne? Und es ist auch so, dass, wie gesagt, die werden jetzt gar nicht irgendwie als so und so und so vorgestellt, sondern man kann es zum Beispiel bei Fred bemerken oder nicht. Und die Art und Weise, wie es auch im Text beschrieben ist, da könnte man es auch ablesen, weil da eben die Pronomen umgangen sind, indem es anders formuliert wurde. Und wir haben gesagt, es darf erkannt werden, muss aber nicht erkannt werden. Genau, also da bin ich auch super gespannt über Feedback, ne, was ihr da für eine, ja, was das mit euch macht, wenn ihr so eine Geschichte seht, ob ihr glaubt, inwiefern kann das hinhauen, inwiefern ist das einladend oder ist das irgendwie, habe ich da irgendwas außer Acht gelassen und möglicherweise irgendwas anderes behauptet, was so gar nicht stimmt. Also da bin ich happy über Kritik und Austausch.
Birgit, warum habt ihr euch entschieden, dass der Junge ein Menschenjunge ist und die anderen Tiere? Gibt es dafür einen guten Grund?
Wir hatten Gründe. So ganz genau kriege ich die nicht mehr zusammen. Also ich weiß noch, dass ich anfangs fragte, wie machen wir das denn? Also wir haben ja die Möglichkeit, alle als Menschen darzustellen. Wir haben die Möglichkeit, Tiere zu wählen. Und wir haben die Möglichkeit, Fantasiewesen zu wählen. Und dann waren wir erst bei der Version, dass es alles Menschen sind. Und dann war, wenn ich mich recht erinnere, die Überlegung, dass es Tiere sind, weil es eben diese zwei Welten gibt. Also es gibt Koki in der realen Welt, ne, der so ein etwas unsicherer Junge ist, der auch gehänselt wird. Und dann gibt es Koki, der sozusagen im Park auf der Bank einschläft und man weiß nicht so richtig, ist das jetzt so eine Fantasie-Episode oder schläft er jetzt ein oder passiert das wirklich? Also das wird auch nicht aufgelöst am Ende. Und darüber kamen wir irgendwie dahin, dass wir bewusst damit spielen wollen, dass es diese zwei Welten gibt. Also das war der Hauptgrund.
Also das sind in zwei verschiedenen, okay, ich hatte das nicht verstanden, dass es diese zwei Welten gibt und deswegen fand ich diese Trennung zwischen dem Menschenjungen und den Tieren jetzt spannend, gerade in der...
Genau, also da hatte jetzt das Thema Diversität gar nichts mit zu tun mit der Entscheidung, das war eher so dieses Koki in echt und Koki trifft dann diese Charaktere. Wir haben dann auch geschaut, was sind denn irgendwie regional passende Tiere, die irgendwie in die Gegend passen. Und Koki ist tatsächlich auch abgeleitet mit dem Schirm von dem Begründer des Judo, der immer einen Schirm dabei hatte. Also es sind so ein paar Insider versteckt für Judo-Kennerinnen und Kenner. So, gib mir einen Moment. Ich habe eine neue Maus und versuche hier runter zu scrollen. Und aha, genau. Ja, das ist jetzt mal ein Sprung weg vom Kinderbuch hin zu Graphic Recording. Das ist so eine meiner Haupttätigkeiten. Da bin ich sehr viel unterwegs für Organisationen und Unternehmen, Städte, Kommunen. Und ich finde, das ist nochmal gestalterisch eine ganz andere Herausforderung als bei einem Buchprojekt, weil ich da wirklich zack in Echtzeit-Entscheidungen treffe. Also da überlege ich nicht lange und wir geben uns nicht lange Feedback, wie zeichne ich etwas, wie stelle ich jemanden dar, sondern ich höre einen Satz und muss sofort entscheiden, wie ich das darstelle und wie ich die Personen darstelle. Ich habe da auch mit meinem Team bei Bicablo schon drüber gesprochen und wir haben angefangen, zumindest auf der Überlegungsebene, wie können wir damit umgehen oder wie können wir uns dazu befähigen, bewusstere Entscheidungen zu treffen und nicht immer nur so die Standardsachen zu reproduzieren. Oder wie ich ja schon gemerkt habe, manchmal zeichne ich Leute immer so und so, weil ich das gewohnt bin, von der Form her, rein formal, ne? Also wie kann ich da auch mal diverser darstellen? Und ich habe ein paar Beispiele rausgesucht und die obere Reihe zeigt zum Beispiel so ein paar kleine Entscheidungen, die ich dann in dem Moment getroffen habe, wo es darum geht, also das ist ja ganz unterschiedlich, wie die Leute auch vortragen, ne? Manche beziehen zum Beispiel Frauen schon mit ein und sagen dann, die Vorstandschefin und der weiß ich nicht was. Manchmal ist es natürlich auch eine konkrete Person, da ist es ja Quatsch, dann zu sagen, es wäre eine Frau, wenn es ein Mann ist, ist ja logisch. Aber wenn es so um so generelle Überlegungen geht und Rollenbeschreibungen, da passiert es auch oft, dass jemand sagt, die ganzen Chefs oder die ganzen Ärzte, ob das jetzt aus Unüberlegtheit ist oder aus einem Verständnis von, fühlt euch alle mitgemeint, sei dahingestellt. Und ich habe dann diese kleinen Freiräume und kann dann sozusagen im Moment entscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel eine Person, die Zertifikate verteilt oder jemand, der Innovationen hervorbringt, eine Frau ist oder ein Mann. Und ja, genau, habe mich da so ein bisschen geschult, dass ich auch, wenn es oft als Männerversion gesagt wird, auch mal die Frauen zeichne, um eben zu zeigen, dass das sowohl als auch natürlich sein kann. Dann in der Reihe drunter ist so eine banale Frage, die ich auch überhaupt nicht abschließend geklärt habe. Ist es notwendig, in diesem Medium unterschiedliche Hautfarben darzustellen oder ist es total überflüssig? Und wenn ja, wie mache ich das? Weil im Prinzip ich ja oft linear zeichne und das Papier durchscheinen lasse. Ich fange ja auch nicht an, beige auszumalen. Also das finde ich eine total schwierige Frage, ne? Also wie sehr sticht jetzt der Mann am Lagerfeuer heraus und wirkt das jetzt übertrieben oder wirkt das passend? Ich sehe gerade eine Wortmeldung. Ist das eine Frage genau dazu, Marie?
Moment. So, es ist eigentlich mehr ein Kommentar, weil das, also ich mache auch Graphic Recording und eine Art, also ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit dem, also mit dem auseinandergesetzt, wie man verschiedene ethnische Darstellungen zeigen kann. Und auch zum Teil darüber eben, wie man das machen kann, jetzt ohne direkt immer nur auf Hautfarbe zu gehen, weil es gibt einfach bestimmte Merkmale, die darüber hinaus sind. Das kann manchmal sowas sein. Und gerade wenn man schwarz-weiß zeichnet oder eben jetzt hier auch nur mit einer Signalfarbe noch dazu, das ist dann schwierig, Leute halt schwarz zu machen tatsächlich. Aber es gibt ja auch so Sachen wie manchmal bestimmte Gesichtsformen oder breitere Nasen zum Beispiel. Also es geht wirklich nicht dann in die Karikatur zu gehen. Auf jeden Fall, da muss man, glaube ich, extrem aufpassen. Aber auch sowas wie Haarstrukturen zum Beispiel können so ein Indiz sein, dass hier jemand vielleicht nicht weiß ist, sondern aber ich habe auch gemerkt, dass es sehr schwierig ist oder dass man sehr viel Übung braucht, um diese, also die Abstraktion davon aus dem Handgelenk hinzukriegen. Ich habe dann sehr viel tatsächlich einfach Leute unterschiedlicher Ethnien sozusagen porträtiert und abgezeichnet. Das hat tatsächlich extrem geholfen, um das aus dem Handgelenk machen zu können und da besser zu werden. Genau, das war jetzt so.
Danke. Ja, danke. Genau, also wie so eine Art Vokabelliste, ne? Also ich stelle mir auch mal diese Bildvokabeln vor, die du dann zack, zack, zack abrufst. Und wenn du da dann schon mal verschiedene Kleidungsstile oder was auch immer Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auch kennzeichnen kann, drauf hast, dann musst du in dem Moment nicht tüfteln und dann wird's nicht, dann sieht es nicht aus Versehen komisch aus oder so, ne? Und dann ist natürlich immer die Frage, macht das in dem Kontext Sinn, das zu zeigen, oder ist das jetzt nur irgendwie eine Dekoration, ne? Also, und ich hatte auch mal eine ganz spannende Begegnung, das war auch ein Graphic Recording, und ein Redner, so ein Comedian, der ist schwarz, und dann habe ich auch die ganzen Redner und Rednerinnen abgebildet und dachte dann so, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also ich könnte den jetzt weiß, papierweiß lassen und einfach nur zeigen, so sehen die von ihrer Mimik aus, von ihren Gesichtszügen. Oder ich könnte ihn irgendwie anmalen, dann würde er sehr herausstechen. Und passt das jetzt zum Thema, dass er sehr heraussticht, weil er unter anderem, also er hat über Respekt geredet und dann war natürlich auch sein Aussehen Thema. Und ich habe gegrübelt und gerätselt und dachte, ich kam irgendwie zu keinem richtigen Ergebnis und dachte, also kann ich ja auch nicht alleine. Ich gehe jetzt mal in der Pause hin und frage denjenigen einfach mal. Und habe mir dann Herz gefasst und gesagt, darf ich dich mal was fragen? Kann sein, dass die Frage total bescheuert ist, dann sag mir gern Bescheid. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich dich abbilde, ne? Und habe das dann nochmal erläutert. Und es war super, es ergab sich ein total tolles Gespräch, wo gar nicht dabei rauskam, so ist es richtig, so ist es falsch, sondern es war eher so, das Ergebnis des Gesprächs war, schön, dass du fragst und schön, dass wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen können. Und wenn ich dich zeichnen würde in einem bestimmten Kontext, könnte ich dich ja auch fragen. Also, oder wenn er Comedy über mich machen würde. Und das fand ich ganz schön und das hat mich super entlastet, weil ich dachte, ich muss diese Entscheidung auch gar nicht für mich alleine treffen. Also wenn ich über jemanden eine Aussage treffe, dann kann ich diese Person fragen. Und es könnte auch sein, dass ein anderer schwarzer Comedian das anders gesehen hätte und anders beantwortet hätte. Aber in dem Moment ging es um ihn als Person und ich konnte ihn fragen und ja, wir konnten das klären. Genau, also es geht auch um Diversität natürlich in anderen Kontexten. Ihr seht unten, da ging es um Religionen oder tatsächlich ging es in dem Fall um die Zukunft der christlichen Kirche. Das war auch so eine Veranstaltung. Und da ging es um unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen, ne? Die haben schon gesagt, uns eint dieser Begriff Christentum. Aber wir haben unterschiedliche Meinungen und Haltungen dazu, was Kirche ist und Glaube und was das bedeutet. Genau, und da benutze ich dann manchmal auch so Hilfsmetaphern, ne? Wie jetzt so ein Blumenstrauß oder so Sachen. Genau, in der Mitte gab es dann mal irgendwie eine Darstellung, wo es wirklich auf Wortebene sehr konkret darum ging, dass manche Leute mit Amputationen, das betrifft Kinder und Alte, da war es dann irgendwie auch leicht zu sagen, genauso bilde ich das jetzt ab. Und auf der rechten Seite seht ihr, weil ich immer wieder über diesen Begriff Diversität stolpere und ich bin auch viel auf Veranstaltungen, da geht es um Transformationsprozesse, hin zu mehr Nachhaltigkeit, was für Unternehmen erstrebenswert ist, aber auch nicht ohne Hürden, könnt ihr euch vorstellen, strukturell gesehen. Und es geht oft auch um das Thema Biodiversität. Und auch da wird Diversität als ein Resilienzfaktor dargestellt. Und ich finde, man kann das genauso bei Teams sehen oder bei menschlichem Zusammensein, dass es eben ein Geschenk ist und ein Resilienzfaktor und etwas, was man zwar manchmal moderieren kann und muss, aber was eben ja, als Ressource genutzt werden kann. Das sind jetzt noch zwei Beispiele für digitale Graphic Recordings. Das linke ist ein Keyvisual, das ich vorher vorbereitet habe. Das fand ich total schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich da immer noch mit happy bin. Da ging es um Provenienzforschung, also um Raubkunst, um Artefakte, die eben aus ihrem Kontext unrechtmäßig geklaut, entnommen wurden, wie auch immer, also wie diese Bronzen aus Benin oder NS-Raubkunst. Genau, das fand ich auch nicht so einfach, also weil ich dann dachte, was zeige ich jetzt, wie zeige ich die Menschen, wie zeige ich die Artefakte, war jetzt in dem Kontext mit allen abgesprochen. Wie gesagt, es gibt nie die finale Wahrheit, ne? Es gibt immer nur Absprachen und Kommunikation in dem Moment. Das auf der rechten Seite, da habe ich damit gespielt. Also da, wie ihr seht, benutze ich dann auch einfach verschiedene Farbschemata und gar nicht jetzt diese beige Hautfarbe, bräunliche Hautfarbe etc. Also da gucke ich einfach, dass die Leute unterschiedlich aussehen, egal ob die jetzt realistisch nachvollziehbare Haar- und Hautfarben haben. Und das funktioniert oft recht gut. Ja, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also so als Menschen denken wir dann wahrscheinlich oft, naja, das ist so rein gesellschaftlich und zwischenmenschlich ein gutes Argument. Wir kennen wahrscheinlich viele Leute, die wir sehr schätzen, die eben nicht in dem privilegierten Kern in der Mitte sitzen. Und ich denke, dass das für viele so ein intrinsisches Anliegen ist, auch zu sagen, ich möchte das mit vorantreiben und gute Rahmenbedingungen schaffen. Und oft habe ich erlebt, dass so in der Kommunikation mit Stakeholdern, wie auch immer, also mit Leuten, die irgendwie ihre Finger mit in einem Projekt haben, dass die unterschiedliche Argumente brauchen. Also dass jetzt vielleicht ein Businessmensch, dem würde das vielleicht nicht genügen, zu sagen, ich möchte mehr Diversität abbilden, weil ich das menschlich ein wichtiges Thema finde. Und ich lese dann ganz gerne auch mit Interesse solche Nachrichten über zum Beispiel diese Studie von McKinsey, die eben sagt, dass in Unternehmen eine hohe Gender- und ethnische Diversität eben mit mehr Erfolg verbunden ist. Also knallharte Fakten, die auch für die Entscheidungsträger in Firmen dann auch einen Wert darstellen, den sie messen können, denn das wollen ja letztendlich viele. Genau, das ist jetzt vielleicht im Bereich Kinderbuch oder so nicht so relevant, wie wenn ihr gestaltet für ein Unternehmen, das irgendwie seine, keine Ahnung, seinen Jahresbericht illustriert haben möchte, ne? Und ich finde natürlich auch immer wichtig, ist auch, sich die Frage zu stellen, bebildere ich das jetzt so, wie das momentan ist in einem Unternehmen? Oder gebe ich sozusagen einen Impuls rein? Also ich hatte das mal in einem Fall, da habe ich so ein Strategiebild, so ein Visionsbild von einer Firma gezeichnet, die das in ihrem Foyer aufgehängt haben und gesagt haben, wir möchten, dass das und das und das abgebildet wird. Das haben wir jetzt in Workshops herauskristallisiert. Das sind unsere Werte, das ist unsere Haltung, so möchten wir miteinander umgehen. Und ich habe dann die Frage gestellt, wie stelle ich denn die Menschen dar? Also wie viel Diversität gibt es denn bei euch im Unternehmen? Und dann sagte meine Ansprechpartnerin, mir ist das Thema total wichtig, aber wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich gucke, dann ist unser Unternehmen gar nicht besonders divers. Also, oder ich müsste mal gucken, in welcher Hinsicht vielleicht doch, aber es ist jetzt nicht, wir schreiben uns das jetzt nicht auf die Plakette, dass wir das sind. Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also es war dann die Überlegung, ob ich sozusagen als kleinen Anstoß mit reinbringe, so könnte es sein, oder ob das dann eben so nach Diversity-Washing aussieht, so hey, die geben sich so, wie sie gar nicht sind und noch nicht sind. Und das ist dann immer die Frage, ob ein Unternehmen wirklich dahin möchte und das irgendwie glaubwürdig ist für mich, oder ob ich denke, ich trage dazu irgendeinem Washing bei, was ich gar nicht möchte. Genau, und ganz spannend in dem Prozess war, die Ansprechpartnerin hatte dann zuerst gesagt, so nee, irgendwie mach das mal schön alles durchschnittlich und relativ gleich und generisch, sonst lehnen wir uns da zu weit aus dem Fenster. Und ich habe so ein bisschen zähneknirschend eingestimmt, gesagt, naja gut, ist ja euer Bild, ne? Und vielleicht ist es auch übertrieben, meine Ambition, das reinzubringen. Und dann kam eine Woche später nochmal eine E-Mail. Und da stand drin, bitte jetzt doch die Leute unterschiedlicher darstellen. Wir hatten gerade so einen super inspirierenden Workshop und haben gemerkt, dass das natürlich nicht nur ein Thema ist, was man jetzt auf einem nett aussehenden Plakat haben soll, sondern dass das für uns auch tatsächlich im Alltagsgeschäft mehr eine Rolle spielen soll und wird. Also ja, das fand ich ganz spannend.
Wie ist denn da generell deine Erfahrung? Also gehen da Kunden auch auf dich zu mit dem Wunsch, dass es möglichst vielfältig abgebildet werden soll? Oder sind die da eher ablehnend? Hat sich da in den letzten Jahren auch was für dich verändert im Berufsalltag? Und es würde mich auch interessieren, wie du selbst dazu stehst, zu dieser Frage mit dem Diversity-Washing. Mhm.
Genau, fange ich mal bei der ersten Frage an. Also oft ist es so, dass ich das Thema im Briefing mit reinbringe und nachfrage und dann relativ schnell auch spüre oder so ablesen kann, ist das jetzt ein Thema oder nicht. Ich hatte jetzt noch nie den Fall, dass es so ganz blöd auf eine doofe Art und Weise so abgeschmettert wurde. Ich hatte jetzt zum Glück auch noch nie Kunden, die so komplett so ein anderes Wertesystem als ich haben. Also vielleicht ich habe auch jetzt vor einem Jahr meine Website neu gemacht und versucht, das auch mehr mit in die Texte einfließen zu lassen, was die Leute erwartet, also was mir wichtig ist. damit eben so ein besseres Match stattfindet zwischen Kunden und mir. Und so gesehen, ich hatte jetzt noch nicht den totalen Zusammenstoß von Vorstellungen, was das angeht. Ich hatte schon mal natürlich das Feedback, nee, brauchen wir nicht oder ist jetzt nicht dran oder fühle ich mich unsicher mit. Und da kann ich dann entweder gucken, inwiefern ich da berate. Es gibt natürlich auch irgendwann den Punkt, wenn ich weiß, da möchte jemand jetzt nicht beraten werden. Ne? Und wenn das jetzt für mich nicht total haarsträubend ist, dann lasse ich es auch gut sein. Ich hatte vor einer Weile mal den Fall, da wurde ich angeschrieben und gefragt, ob ich an so einer öffentlichen Ausschreibung zu einer Ausstellungsgestaltung teilnehmen möchte bei der DASA Arbeitswelt im Ruhrgebiet. Und da fand ich spannend, dass ein großer Teil dieser eh schon sehr umfangreichen Ausschreibungsunterlagen drehte sich darum, dass es halt sensibel sein sollte zum Thema Diversität und auch ein ganzer Bereich. Also da ging es auch um Pflegearbeit, weil dieser Sektor noch nicht erfasst worden war in der Ausstellung. Und da ging es eben auch darum, jetzt nicht alle Pflegenden im Krankenhaus als Krankenschwestern, als Frauen darzustellen oder alle die, weiß ich nicht, dass nicht alle Chefs in der Apotheke, Apotheker, also Männer sind oder also solche Themen. Und das fand ich ganz spannend, weil die wirklich auch einen großen Teil, die haben ja dann immer so ein Bewertungsschema, nach dem dann Punkte vergeben werden und dann im Endeffekt der Zuschlag erteilt wird. Und das war auch ein wichtiger Aspekt bei denen. Genau. Habe ich noch eine Frage vergessen? Du hast drei Fragen, ne?
Also ob sie es verändert hat, das hat sie ein bisschen, habe ich den Eindruck, hat also klang jetzt schon ein bisschen durch. Also zumindest, dass du sowas bekommst, dass in den Firmen ja dann auch offenbar Workshops zum Thema gehalten werden oder ne, wie jetzt in dieser Ausschreibung so. Aber was meine zweite Frage war,
ich glaube, ob ich, ob Kunden das reinbringen. Also ich glaube, ich habe weder total krass Kunden verloren, noch wahnwitzig Kunden gewonnen. Ich glaube schon, dass ich weiter sichtbar damit bleiben oder ich werde definitiv weiter damit sichtbar bleiben. Wobei ich bisher nie, weil ich das nicht so empfinde, irgendwie gesagt habe, hey Leute, kommt zu mir, ich bin Expertin darin, bin ich nicht. Also ich bin mehr Expertin, als ich selber vor 5 Jahren war, definitiv. Und ich brauche aber trotzdem ganz viel Gespräch mit anderen, um eben nicht nur meine Sicht der Dinge abzubilden, die halt dann auch lückenhaft wäre.
Mir fällt ein, meine zweite Frage war deine eigene Meinung zu dem Diversity.
Ah, richtig.
Aber vielleicht genau. Ist das tatsächlich was für eine Abschlussdiskussion, also weil da ist es ja auch sehr interessant, was jetzt die ganzen anderen 89 Leute im Raum quasi für Ansichten dazu haben.
Genau, also können wir gerne parken. Ich kann gerne da auch gleich mitmischen. Und genau, ich habe da nicht so einen Schwarz- oder Weiß-Ansatz. Also, ne, ich.
Dann diskutieren wir das gleich mal in der Runde.
Genau, dann habe ich hier noch gefunden bei meiner Recherche. Tatsächlich wusste ich das bislang nicht, fand es aber total bereichernd. Dieses Wissen, dass es dieses Siegel gibt, KIMI, das Siegel für Vielfalt. Und da werden eben auch starke Geschichten prämiert, die so jenseits von den Themen der Menschen, die ja dieser Norm entsprechen, stattfinden. Und bei dieser Zusammenstellung ist mir auch nochmal total klar geworden, dass es hört ja nicht bei der Darstellung von Menschen auf. Also es sind ja immer auch Geschichten dahinter und dieses Zusammenspiel von Menschen, die schreiben und Menschen, die illustrieren, so wichtig ist. Und auch gemeinsam zu überlegen, nicht nur wie stelle ich was dar, sondern was stellen wir überhaupt dar? Was ist die Story dahinter? Und Illustration ist natürlich da eins unter vielen Medien. Ne? Wenn ich jetzt so an Zeichentrick denke oder an Comic oder Graphic Novel, finde ich, lassen sich so Charaktere auch nochmal ganz anders herausarbeiten. Und ich glaube, dass wer jetzt so dieses Thema weiter vorantreiben möchte, ich glaube, dass sich da total so eine Vernetzung lohnt, noch mehr als das schon passiert, um zu gucken, was sagen Leute aus dem Verlagswesen, was sagen Leute, die schreiben, was sagen Leute, die illustrieren, was sagen Leute aus Sozialwissenschaften etc. Also so ein multidisziplinärer Ansatz. Den kann ich mir da super bereichernd vorstellen. Genau, das ein oder andere Buch kennt ihr wahrscheinlich. Da geht es um Gender-Identität, da geht es um zwei Prinzen, die sich ineinander verlieben. Es geht um ein Kind, was eine Lernschwäche hat. Das Selma und Anton, ui, ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen. Genau, es geht auch um das Thema Armut, also wo und wie leben Menschen. Genau, es geht um Körperidentität. Und das letzte Buch, da habe ich mal im Internet reingeblättert, das fand ich auch spannend. Da werden quasi, es wird gezählt und da wird dann gesagt, hier sind 10 Leute in der Bücherei und 2 von denen konnten ihre Stromrechnung nicht bezahlen. Und ich finde, es ist ein schönes Spiel damit, dass du dann automatisch guckst, oh, wer könnte das denn sein und was sind denn Indizien? Und es ist bewusst aber so, dass es keine Stereotypen zeigt. Also es ist jetzt nicht so, ach, der Typ mit der abgerockten Jeans ist bestimmt der, der die Rechnung nicht zahlen kann. Es zeigt halt so, jedem kann ganz vieles passieren. Und das fand ich dann, fand ich total inspirierend. Genau, das wäre auch schon das Ende von meinem Input und meine kleine Bühnenshow meiner Arbeiten. Und jetzt übergebe ich gleich wieder an Mara und freue mich, dass wir über eure Erfahrungen oder Fragen, Aha-Momente, was auch immer ihr gerne hier reingeben möchtet, sprechen können. Und ich glaube, ein paar Fragen sind auch schon im Chat. Kann das sein?
Im Chat gibt es 2 Beiträge zumindest. Cleo, ja, das ist ein L, meinte, dass, ich lese das einfach mal vor. Ich wurde für ein Projekt, bei dem es um Geflüchtete mit Behinderung ging, auch darum gebeten, jemanden zu zeigen, der keine offensichtliche Behinderung hat und auch jemand mit heller Hautfarbe zur Darstellung mit sichtbarer Diversität beziehungsweise nicht immer nur Stereotype darzustellen. Das ist wahrscheinlich zu diesem, auch dass du mit, ja, letzten Endes auch ein Teil deiner, also Teil der Diversität sein kannst. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob sich das auf eine Frage währenddessen bezogen hat. Charlotte, du hältst die Hand.
Also es dockt ein bisschen an das an, was gerade von Cleo formuliert wurde, nämlich die Frage nach, wie stellt man zum Beispiel Neurodiversität dar, die ja nicht sichtbar ist. Also ich glaube, Maria hatte das in einem Projekt mal, wo sie meinte, okay, sie hat dann so einen Spastikerhelm aufgesetzt zum Beispiel, auch für Leute, die dann über das Verhalten zum Beispiel eine Einschränkung haben. Also die generelle Frage nach, okay, muss es dann immer der Rollstuhlfahrer sein, der die Behinderung ausdrückt? Also auch im Darstellen von bestimmten Einschränkungen fällt man ja schnell in so Stereotype rein. Also auch die Frage nach, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht über die Hautfarbe gehe, sondern über Merkmale, bin ich dann ganz schnell in einem Topf drin von Darstellungsweisen, die ich eigentlich nicht haben möchte. Das würde mich mal sehr interessieren, sowohl wie Birgit damit umgeht, aber auch gerne Leute, die jetzt in dem Meeting sind und damit Erfahrungen gemacht haben.
Genau, das ist eine Frage, die ich auch gerne stellen wollen würde, weil ne, jetzt auch gerade in dieser Diskussion oder was Marie nochmal gemeint hatte, im Sinne von, wenn wir jetzt nicht über, wir malen jetzt alle Leute angehen, sondern über Gestaltungen, die anderswertig sind, wie kann man darauf achten, dass man nicht einfach nur Klischees reproduziert? Vielleicht gibt es da, also Birgit, vielleicht willst du da nochmal drauf antworten, was deine Überlegungen dazu sind. Und vielleicht gibt es auch weitere Überlegungen hier im Raum, weil wir machen uns da, glaube ich, alle irgendwie Gedanken drüber.
Genau. Ich finde es manchmal echt, also manchmal grübel ich da lange drüber nach oder frage auch andere, weil ich jetzt nicht so auf Anhieb da die richtige Lösung habe. Ne? Also zum Beispiel hatte ich auch mal eine Plakatserie gestaltet für die Stadt Köln. Da ging es um das Thema Kinderrechte, die eben da ihr Jubiläum gefeiert haben. Und mein Ansinnen war, möglichst verschiedenartige Kinder, also dass sich alle Kinder aus Köln irgendwie angesprochen fühlen. Ne? Und dann habe ich einen Jungen in den Rollstuhl gesetzt. Und dann habe ich eben auch habe ich überlegt, wie kann ich denn verschiedene Religionszugehörigkeiten ausdrücken? Und da würde ich jetzt wahrscheinlich heute anders machen. Wahrscheinlich würde ich heute Leute befragen, die eben dieser Religion angehören und sagen, wie würdet ihr euch denn wiedererkennen? Ne, weil ich dann wirklich so, ach ja, das eine Mädchen kriegt jetzt ein Kopftuch, alles klar. Und der Junge, einen jüdischen Jungen hätte ich auch gern drin, der kriegt jetzt so eine Kippa. Und dann dachte ich später so, aber ich weiß Total wenig. Also das kann auch voll das Fettnäpfchen sein. Also tatsächlich weiß ich nicht, oder ne, die werden ja dann, also jüdische Menschen laufen ja nicht den ganzen Tag mit einer Kippa rum. Das hat ja dann bestimmte Anlässe. Und das habe ich mich dann erst später gefragt. Ne? Also es wurde jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt kein Feedback dazu bekommen. Das fände ich mal spannend. Also wenn jemand da gesagt hätte, nee, das ist jetzt irgendwie zu sehr Klischeekiste, dann hätte ich mich gefreut, dass jemand das äußert. Kam jetzt nichts. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es daran lag, dass es irgendwie okay war. Ja, und da würde ich dann halt, glaube ich, wenn ich nochmal so einen Auftrag annehmen würde, wirklich Fragen stellen, ne? Und wenn ich jetzt niemanden kenne, der jüdischen Glaubens ist, würde ich vielleicht mal irgendwie gucken, wo ist die nächste Gemeinde und da mal anrufen und fragen, was ist Ihrer Meinung nach irgendwie eine gute Art, dass es nicht zu beliebig wird, aber auch nicht zu sehr eingeschränkt auf jetzt irgendein Merkmal? Ja, wie sind denn da sonst eure Erfahrungen rundum mit ähnlichen Themen?
Ja, Christina?
Ja, hallo, erstmal in die Runde und danke für den tollen Vortrag. Zu der Frage jetzt gerade, wie man auch Eigenschaften darstellen kann, die vielleicht nicht sichtbar sind oder generell, wie man vielleicht diese Stereotype umgeht oder diese Oberflächlichkeit eliminiert. Ich glaube, es geht da in einem riesigen Teil auch um das Narrativ beziehungsweise um Storytelling, welches über Diversität im Aussehen oder Diversität als Marketingtechnik hinausgeht. Also bei einigen Medien ist das bestimmt sehr schwierig, zum Beispiel bei Plakaten, wie das jetzt gerade genannt wurde. Aber ich glaube, dass wenn Geschichten authentisch erzählt werden, das in meinen Augen immer noch die beste Repräsentation ist. Das heißt also nicht nur, also auch wenn das ein riesiger Teil ist, natürlich mit zum Beispiel Hintergrundcharakteren oder so, dass auch Hauptcharaktere ins Visier genommen werden oder so, deren Geschichten man eben nicht immer im Alltag sieht. Und dass diese dann eng mit Betroffenen ausgearbeitet werden, würde ich jetzt einfach sagen. Gerade bei Neurodivergenz gibt es, also meines Wissens nach, bei Online-Comics, Webcomics, einige Betroffene, die ihre Erfahrungen versuchen zu visualisieren, mit Metaphern arbeiten, die sie sich selbst ausdenken, die in meinen Augen unglaublich großen Beitrag dazu leisten, dass Sichtbarkeit für diese Einschränkungen ja eingeräumt wird. Und ich glaube, das könnte einfach eine Technik sein. Genau. Ist jetzt nicht super spezifisch, aber dachte ich aus meiner Erfahrung.
Doch, ich glaube, also was ich total unterschreibe, ist, dass sich bestimmte Medien, glaube ich, dafür besser eignen. Also so sequentielle Dinge, ne? Ob es ein Comic ist oder eine Graphic Novel. Weil du ja, wenn du ein Buch hast, eine Buchillustration, dann hast du ja die Leute irgendwie eingefroren. Also du zeigst das Äußere oder die Mimik, aber du zeigst ja nicht so sehr die Aktion, ne? Und du kannst natürlich in einer Graphic Novel irgendwie so einen Bewegungsablauf zeigen. Und ich habe auch mit einer Kollegin von mir geredet zu dem Thema und sie meinte, ah, interessant, sie wäre selber von ADHS betroffen und hat da natürlich schon mittlerweile ihre Wege, wie sie da sehr gut mit umgehen kann. Sie meinte aber zum Beispiel, könnte man auch in der Darstellung, also Leute, die das kennen, die würden das erkennen als Zeichen, dass man zum Beispiel der Stuhl oder das Sitzmöbel, auf dem die Person sitzt, anders ist. Ne? Also, dass sie sagt, naja, wie soll denn das, also wie soll denn die ADHS-Person aussehen? Natürlich haben die unterschiedliche Frisuren etc. Also das wäre ja Quatsch, da irgendwie das über die Physiognomie zu machen oder irgendwie dieses Klischee von früher, das ist der Junge, der auf dem Tisch rumspringt. Das wird dem auch nicht gerecht, ne? Weil jede Person da auch anders ist. Aber es bringt halt anscheinend, also laut ihrer Beschreibung, einfach andere Bewegungsmuster zum Beispiel mit sich bei ihr, ne? Dass sie sagt, dann könntest du, wenn das ein Comic ist, zeigen, wie die Person halt sich mehr bewegt als andere, zum Beispiel. Oder natürlich kann man auch in diese innere Welt gehen und das gestalterisch ausarbeiten, anders als jetzt vielleicht bei der Fotografie und zeigen, wie so ein Innenempfinden ist.
Hast du denn schon mal Rückmeldungen bekommen von Betroffenen, die gesagt haben, ey, das geht ja gar nicht?
Muss ich mal gerade überlegen.
Wie du mich da oder jemanden wie mich dargestellt hast?
Also das war eher, also nee, das waren ganz andere Kontexte. Ich habe mal bei einer Hochzeit Gäste gezeichnet und da waren viele eitel, aber das hatte nichts mit Diversity zu tun. Das war eben so, kannst du meinem Mann bitte irgendwie eine schmalere Nase machen und meiner Frau eine breitere Hüfte? Also so ganz komische Sachen. Das Einzige, was jetzt wirklich mal so rausgehauen wurde, war auf Instagram, und da weiß ich bis heute nicht, war das jetzt irgendwie so ein Hate-Bot oder jemand, der irgendwie, ne? Also es war so ein Hass, so ein, es war jetzt kein konstruktives Feedback, ne? Das war, als ich irgendwie einen Post gemacht hatte zu diesem Gender-Workbook, was ich eben vorgestellt habe. Da kam dann irgendwie ein Kommentar, dass, also ne, diese üblichen, mitunter rechtspopulistisch motivierten Sachen, dass man irgendwie so Material nicht auf die Kinder loslassen dürfe, also so sowas irgendwie, ne? Und es war dann irgendwie auch ein bisschen schroffer formuliert, und ich habe es dann irgendwie gemeldet und dann war es auch weg. Genau. Also es weder habe ich jetzt ganz krasse Reaktionen gekriegt auf, boah, hast du falsch dargestellt oder hättest du noch viel prägnanter machen können, noch mir gefällt das jetzt nicht, was du da machst. Also bis auf diesen komischen Hate-Post, den es da mal gab. Und, habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht in der Runde? Also hattet ihr schon mal Arbeiten, wo das eine oder das andere angegangen wurde und ihr da in so einer Aushandlung wart? Da gibt es eine Meldung.
Ja, kannst einfach deinen Ton anmachen.
Ah ja, wunderbar. Hallo, ich bin die Emlyn von 6 Grad 50. Rügi, wir kennen uns ja auch.
Genau, hi. Hab mich voll
gefreut. Genau, wir hatten jetzt vor kurzem eben Illustrationen erstellt für ein Landeszentrum für Barrierefreiheit. Und da war es eben ganz spannend, so wie man diesen Abstraktionsgrad hinbekommt. Eben auch bei so Rollstuhlfahrern, da war es dann eben ganz wichtig, dass das eben so ganz haargenau alles dargestellt wird. Und das war irgendwie so die Schwierigkeit, das hinzubekommen, dass man irgendwie alles ja, so darstellt, dass es auch irgendwie realistisch ist. Aber wir wollten halt auch irgendwie unseren Abstraktionsgrad irgendwie trotzdem beibehalten. Und das war so ein, ja, so ein Schwierigkeitsgrad, ne?
Und wie habt ihr das gelöst oder wie sahen da so die Diskussionen untereinander aus?
Ja, wir haben das dann eigentlich also ganz gut lösen können, ne? Der Marc, der Illustrator, ja, das kam dann so nach und nach. Wir sind dem dann ein bisschen entgegengekommen und waren halt vorher auch ein bisschen weit weg teilweise, ne? Wie man das vielleicht umgesetzt hat, dass dann irgendwelche Winkel nicht so realistisch waren, dass man sagen konnte, okay, der Rollstuhlfahrer kommt jetzt da richtig gut hochgefahren, oder dass irgendwelche Barrieren dann noch trotzdem im Weg waren. Und das ist ja auch natürlich wichtig, das dann entsprechend realistisch darzustellen. Aber also haben wir dann eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja.
Ach, super. Also gab es jetzt keinen.
Dass alle zufrieden waren letztendlich. Ne?
Also keinen offenen Konflikt.
Ja.
Und das heißt aber, das fände ich jetzt noch spannend, ihr habt das auch gemeinsam immer mit vielen Feedback-Schleifen immer wieder ausprobiert, oder?
Ja, genau. Das war es eben dann. Also so im Nachhinein haben wir halt daraus gelernt, dass wir auf jeden Fall das Briefing dann doch nochmal etwas genauer machen müssten bei diesen Illustrationen, dass man eben sagt, so okay, also was ist da wirklich wichtig, und im Vorhinein das noch ein bisschen mehr abtastet dann, ne? Wo man drauf zu achten hat, weil man sich ja auch nicht jetzt mit jeder Behinderung oder mit jeder Beeinträchtigung dann eben genau auskennt, ne? Wenn man jetzt selber nicht in dieser Situation ist, ne? Ja.
Dann vielleicht auch da die Leute, die das betrifft, fragen, so was ist relevant und
ja, genau.
Welche Details kann ich weglassen? Ne? Also was ist vielleicht
genau.
Drüber hinweg? Ja.
Ja.
Ah, Marie meldet sich wieder, sehe ich gerade.
Genau, ich habe zwei Sachen. Das eine war, also ich hatte Erfahrungen, wo es um Kritik ging, auch jetzt nicht in Kundenprojekten, sondern eigentlich eher so in persönlichen Sachen, Social-Media-Bereich, wo Leute sich dann schneller mal auch gemeldet haben, wenn ihnen Sachen aufgestoßen sind. Einmal sehr negativ, jemand, der da irgendwie sehr, sehr aggressiv dann drauf geantwortet hat oder sich echauffiert hat mit einem Tonfall, wo man eigentlich dann ungern drauf eingehen möchte. Aber auch andere Beispiele, wo ich ein Design von einer Freundin übernommen habe, wo dann kritisiert wurde, hier werden auch schlechte Stereotypen reproduziert und da muss man aufpassen, so. Das waren auf jeden Fall Erfahrungen, die mir gezeigt haben, dass, oder mein Rückschluss war dann immer so, dass erstens mal mit sich selber okay zu sein, man kann nicht immer alles wissen, aber gleichzeitig auch das zu nutzen, um sich weiterzubilden und sich nach und nach bestimmten Stereotypen bewusst zu werden. Ich finde das total super zu sagen, ja, da muss man halt nachfragen. Für mich war das neben dem Nachfragen vor allem eigentlich viel auch Ressourcen suchen, Podcasts hören, Videos schauen, weil es gibt ja sehr viel Content, wo Leute aus Minderheiten ihre Sichtweise präsentieren, Geschichten von sich erzählen und da einfach Stück für Stück Prozess sich selber ja weiterzubilden und versuchen, in seinen eigenen Bildern und seinen Darstellungen besser zu werden. Und Hautfarbe zum Beispiel ist was, also man merkt dann auch, wo man selber einfach noch wahnsinnige Lücken hat. Hautfarbe gut darzustellen ist sehr, sehr schwierig. Also da braucht man ein Gefühl dafür, das muss man üben und lernen. Und das Zweite, was ich fragen wollte, oder das ist jetzt eine Frage, und zwar zum Thema Barrierefreiheit, das Thema Bildbeschreibung zum Beispiel. Wie ist das? Hast du da Erfahrung damit oder generell an euch alle? Ich bin auf das Thema erst gekommen, nachdem ich auch in der Fan-Community unterwegs war, in der engeren Gruppe, wo jemand drin war. Eine Person, die eben sehbehindert ist und deswegen das Jusos war, in dieser Gruppe zumindest immer mit einer Bildbeschreibung noch dazu, also ein Image Description dazu zu schreiben. Und generell, ob das eine Praxis ist, die euch sich schon eingebürgert hat, wie ihr dazu steht, wie da eure Erfahrungen sind. Also, genau.
Ja, ist ja nochmal ein weiterer Aspekt von Diversität, ne, dass manche Leute eben auch Einschränkungen im Sehen haben. Wo ich interessanterweise, ich denke da oft dran bei der Farbgebung, ne, dass ich denke, hier so Rot-Grün-Blindheit, das wurde uns irgendwie damals im Studium immer wieder gesagt, denkt an die Rot-Grün-Blinden und stellt irgendwie die Illustration mal auf Graustufen, um zu gucken, wie die Kontraste sind, ne, wenn ihr euch unsicher seid, also sowas. Oder darauf zu achten, dass die Details irgendwie nicht zu fisselig sind. Tatsächlich habe ich erst in einem anderen Kontext damit angefangen und da ging es aber tatsächlich um Suchmaschinenoptimierung auf der Webseite, was natürlich nochmal was anderes ist als einfach, es geht ja bei deiner Frage um Teilhabe, ne, und um integrative Praktiken oder das, was auch Museen jetzt nach und nach machen, dass die sagen, so, wie können wir denn Leute erreichen, die jetzt, warum auch immer, entweder unsere Exponate nicht gut sehen können oder die aus verschiedenen Gründen nicht ins Museum können. Also so dieses Thema Outreach, ne, und zu sagen, wie können wir bestimmte Kunstdinge anders vermitteln? Und also ich bin da komplett am Anfang. Ich habe da noch gar nicht bis wenig mitgearbeitet und finde es aber gerade total spannend, dass du das aufbringst. Also zu überlegen, sind wir denn nur Erzeuger und Erzeugerinnen von Cook-Produkten, ne? Oder sind wir auch, erzählen wir auch Geschichten und kann man die auch noch alternativ nochmal darlegen? Was meint ihr dazu?
Finde ich tatsächlich auch sehr schwierig. Also bin ich auch eher am Anfang. Charlotte Hinsmann schreibt Geschichten. Ja. Und gleichzeitig ist unser Medium ja schon das Bild auch, ne? Also es ist, ich habe da absolut keine Lösungen für.
Aber es sind ja Bildgeschichten. Also man kann doch nicht das, was man inhaltlich in ein Bild verpackt, trennen von dem, was man inhaltlich erzählt. Es sind immer Bildgeschichten.
Ja, es bräuchte quasi so eine Art tolle Übersetzung, so wie ich mir das vorstelle. Wenn zum Beispiel ein Gedicht aus einer anderen Sprache oder ein Roman übersetzt wird, dann ist das ja nicht nur so ein wortwörtliches Abtippen und eins zu eins übersetzen. Das ist ja nochmal eine eigene, ja, fast schon Kunstform, ne? Also es braucht ja ganz viel Feingespür. Und das wäre jetzt mal spannend, ne? Also welche Berufssparte oder ein Mensch mit welchen Kompetenzen könnte sozusagen für sehbehinderte Menschen Illustrationen so sensibel übersetzen, dass da wirklich auch so diese Nuancen und Zwischentöne mitschwingen und die Stimmung. Und nicht einfach nur sagen, in der Ecke links steht ein Kind und das wirft einen Ball. Also, weil wir ja ganz viel Stimmung transportieren und nicht nur einfach Fakten und Informationen. Mal sehen.
Nicole.
Ja, hallo. Dankeschön nochmal für den schönen Input-Vortrag. Und ich werde eigentlich auch nur einen Schnack dazu geben. Ich habe die Gelegenheit, als Dozentin bei sozialen Berufen einen kreativen Kurs zu leiten, ein Seminar, und bin jetzt in diesem Seminar tatsächlich mit einer Studentin in ein Rabbit Hole gefallen. Da sind wir beide kaum wieder rausgekommen. Und zwar ging es darum, sie arbeitet beim Jugendamt und hat den Erstkontakt mit den Kindern und hat dann auch nur 10 Minuten Zeit, um rauszufinden, was denn mit den Kindern ist, wie die Familiensituation ist, welche Personen für diese Kinder wichtig sind. Und sie wollte, weil das auch halt viele integrative Kinder sind, Karten machen, auf die die Kinder zeigen können, um dann das Gespräch in Gang zu bekommen als Kommunikationsmittel. Und wir sind dann ganz schnell an unsere Grenzen tatsächlich gestoßen, weil das halt, wie stellst du das dar, so dass du genug abholst? Wie holst du, entwickelst du Symbole, die in vielen Kulturen funktionieren? Und also das war sehr intensiv. Wir haben lange darüber diskutiert und wir sind auch am Ende tatsächlich nicht auf ein sinnvolles Ergebnis gekommen. Also es war spannend für uns beide.
Ich hatte gerade so diese Idee, keine Ahnung, wie praxistauglich das ist. Und du wirst auch nicht jeden abholen können, aber vielleicht ist es hilfreich, das mit den Kindern gemeinsam zu entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, wie deren Zeichenmöglichkeiten sind. Also es ist total schwierig, was du sagst. Also wie kannst du Symbole schaffen, die möglichst universell sind, also die möglichst viele Leute verstehen, die du ansprechen möchtest, also die so in deiner Zielgruppe sozusagen sind. Und ich glaube, bei manchen Sachen geht es einfacher. Also irgendwie eine Tasse zu zeichnen ist einfacher, als jetzt zum Beispiel so abstrakte Sachen symbolisch darzustellen wie Wochenende.
Wir sind schon gescheitert an dem Wort Gefängnis. Wie stellst du ein Gefängnis dar für ein Kind? Ne? Also, weil das sind ja wirklich auch Kinder, die haben bewegte Vergangenheiten. Und da spielen zum Beispiel viel, da spielt Glücksspiel eine Rolle, da spielen Drogen eine Rolle, Gefängnis und ja, also ja.
Funktionieren da diese Sachen wie, zeigt man da Gitterstäbe? Wie sieht überhaupt ein Gefängnis heutzutage von innen aus? Ne?
Genau, also, wissen wir nicht.
Das sind ja keine Eisenkugeln am Fuß oder so Sachen, die man so richtig, so wenn du so richtig in die Klischeekiste greifst, nimmst. Ja. Ne? Oder genauso, wenn ich beim Graphic Recording den Begriff Idee habe, dann zeichne ich immer noch so eine altmodische Glühbirne, weil ich denke, das verstehen einfach die meisten. Aber es hat mit der Realität natürlich oft nicht mehr so viel zu tun bei der bei den Leuchtmitteln.
Ja, das ist genauso Glücksspiel, wenn man dann einfach nur so klassische Spielkarten hinsteckt. Für das Kind könnte das auch zum Beispiel sein, ja, oh Gott, also wenn wir jetzt Karten spielen, dann sind wir glücksspielsüchtig.
Also. Meine Frage wäre jetzt, wollt ihr mit den Karten, wollt ihr erstmal nur eine Besprechbarkeit auf den Plan rufen oder wollt ihr schon eine gewisse Bewertung mit reinbringen, wie Achtung, Glücksspiel ist gefährlich
es sollte vereinfachen, also weil die Studenten meinten, sie hätten zum Beispiel für die Kinder nur 10 Minuten Zeit. Für ein Kind, was Hemmungen hat, zum Beispiel über seine Vergangenheit zu sprechen, dass man ihnen Symbole in die Hand gibt, mit denen sie das dann vorsichtig über den Tisch schieben können, dass man dann als Erwachsener einen Einstieg hat.
Ja, also das Konzept, die Idee finde ich großartig und ich sehe genauso die Herausforderungen, dass du halt, es müssen ja auch Sachen sein, die Kinder irgendwie in ihrem Erfahrungsschatz haben. Also entweder, weil sie es schon mal gesehen haben, im Idealfall ein Gefängnis jetzt nicht von innen oder ich weiß nicht, natürlich zu Besuch schon. Und die aber jetzt nicht einfach nur das abbilden, was man so seit Jahrzehnten immer wieder darüber erzählt, was vielleicht gar nicht mehr zutrifft. Also da bräuchte es wie so einen Realitätscheck abgeglichen mit, was ist Erfahrungsschatz der Kinder? Was haben die für visuelle Erfahrungen auch? Ne? Oder was wird in anderen Büchern abgebildet?
Als Ergebnis vielleicht noch so zum Abschluss. Die Studentin meinte, es wäre ein gutes Bachelor-Thema. Also mal sehen, was draus wird.
Ja, total, ja. Hat jemand aus der Runde ähnliche Erfahrungen, also mit so Abstraktionen, wo es jetzt nicht so ausgestaltet erzählerisch wie im Kinderbuch sein sollte, sondern Richtung Infografik oder Graphic Recording oder sowas, dass ihr da an Grenzen gestoßen seid? Oder findet ihr das generell einfacher, Menschen darzustellen mit möglichst vielen Details? Also wie ist das so, die beiden Pole Vereinfachung versus Detailreichtum?
Ich denke aber, dass man ja auch in der Abstraktion durchaus Details mit reinbringen kann. Also ja. wie die Formen, die du am Anfang gezeichnet hast, mit, also dass man über Formsprache auch in der Abstraktion sehr viel Diversität schon mit reinbringen kann, Unterschiede, so, wenn es darum geht.
Ja, es sind manchmal, also das mit den Formen mache ich halt oft, wenn ich denke so, oh, was, worauf beschränke ich mich denn jetzt? Also wie auch als ich mich dann gezeichnet habe, dachte ich ja, wie zeichne ich mich denn jetzt? Ne? Also worauf lege ich jetzt ein Augenmerk und worauf nicht? Denn also das ist ja auch tatsächlich das, ja, es gibt ja, huch, irgendwer hat da gerade Mikro an und beständig.
Sorry.
Genau, also ne, vielleicht kennt ihr ja auch diese Aussage aus der Neurowissenschaft, worauf du, wie geht es nochmal, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird mehr. Ne? Also, und das finde ich ist dann auch so eine Verantwortung, wenn ich zum Beispiel mich zeige, überlege ich, in welchem Kontext ist das und auf welche Aspekte meiner selbst möchte ich denn jetzt mein Augenmerk richten. Oder generell finde ich diese Aussage auch spannend, um zu überlegen, was möchte ich quasi der Gesellschaft mit meinen Illustrationen geben? Also was möchte ich, was sichtbarer ist? Was meint Mara?
Ich würde jetzt einfach mal eine neue Frage, falls das okay ist, aufmachen, weil ich einfach im Chat nochmal, also weil es eine Frage ist, die mich schon mal interessiert hat generell und auch im Chat gibt es da durchaus Stimmen zu. Also hier gibt es eine Person, die schreibt, dass es einfach, dass diese Person eine große Verfechterung von Own Voices und Vielstimmigkeit ist, je diverser die Creator-Community selbst ist, also die Strukturen, IllustratorInnen, AutorInnen, VerlagsmitarbeiterInnen, Redaktionen, AuftraggeberInnen, desto vielfältiger, repräsentativer und klischeeärmer werden auch die Geschichten. Und auch Christina hatte eben ja schon mal gesagt, dass sie, ich hoffe, das war das richtige Pronomen, ja, war es, dass sie denkt, dass man mit den Betroffenen, die, wenn man eine Geschichte erzählt, mit den Betroffenen sich eng absprechen sollte. Gibt es Momente, an denen du oder an denen ihr auch sagt, okay, das ist ein Thema, das kann ich nicht abbilden, da möchte ich gerne eine Person finden, die das besser machen kann als ich, weil diese Person ist betroffen und ich möchte, dass dieses Thema entsprechend diese Aufmerksamkeit und diese Wertschätzung einer betroffenen Person kriegen kann. Ist das... Oh, Birgit ist gerade...
Ja, ich bin im Erdgeschoss, wie gesagt, und ab und zu klopfen hier Leute und fragen, ob sie hier parken dürfen oder so. Ich habe jetzt einfach mal freundlich weggewunken. Sorry, ja.
Also da würde es mich interessieren und da würde mich auch tatsächlich interessieren, ob es hier in der Gruppe oder auch generell unter euch, ich weiß nicht, Netzwerke gibt oder auch vielleicht eine Möglichkeit wäre, sich da zu vernetzen, dass man sagen kann, okay, das ist eine Expertin oder ein Experte für das und das Thema und da kann ich dann auch mal einen Auftrag hinschieben zum Beispiel oder da kann ich mir eine Expertise abholen oder. Vielleicht kann man da was zusammenarbeiten oder... Und so weiter und so fort.
Ich fange mal kurz an. Ich grätsch mal kurz dazwischen. Dann hat C die Hand gehoben. Genau, also tatsächlich hatte ich das witzigerweise, als ihr mich gefragt habt, ob ich den Input gebe. Dann dachte ich einen kurzen Moment lang, wir haben auch drüber gesprochen, habe ich gesagt, ja, ich kann da einiges aus meiner Arbeit und meinen Erfahrungen und Gedanken zu teilen. Und ich hatte dann ein sehr spannendes Gespräch hier im Büro mit einer Person, die halt auf mehrere Kriterien, sage ich mal, wo das zutrifft, die halt queer ist und schwarz und sagt, ich habe auch noch meine Abschlussarbeit irgendwie darüber illustriert und ne, da hatten wir ja auch drüber gesprochen oder ich hatte dann auch gedacht, sollte diese Person vielleicht das halten, den Input, ne, und ich habe mich dann trotzdem dazu entschieden, das zu machen, weil ich gerne auch einfach teilen wollte, was ich mir als von vielen Aspekten nicht Betroffene für Gedanken mache, weil ich trotzdem da auch gerne weiter mit euch lernen möchte. Und ich habe aber auch in meinem Netzwerk gäbe es da definitiv Leute, wo ich sagen würde, wenn es jetzt explizit jemand Queeres sein sollte oder jemand, der früher Armutserfahrung gemacht hat oder Familien, wo es Gewalt gab. Also das sind jetzt nicht alles Leute, die zufällig auch illustrieren, aber es gibt manchmal Überschneidungen. Also für das ein oder andere Thema wüsste ich jemanden und würde das dann wahrscheinlich auch abgeben, damit, ja, damit das Ergebnis und der Arbeitsprozess einfach stimmiger wird. So, jetzt gebe ich gerne weiter an C.
Genau. Hallo, ich bin Clara.
Hey Clara.
Ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass ich für Aufträge angefragt wurde, die, denen ich nicht entsprochen habe von meinem Rat her. Und gerade wenn es um so Rassismus-Themen ging oder so, habe ich alle Projekte auf jeden Fall abgegeben. Und vor allen Dingen war mir dort total wichtig, trotzdem im ersten Gespräch, auch wenn ich für mich schon wusste, ich werde das nicht machen, ins Gespräch zu gehen mit den KundInnen. Und bin da auf jeden Fall auch immer sofort auf Verständnis gestoßen. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich, weil ich noch nicht mega das stabile Einkommen habe oder so, dass es trotzdem immer die richtige Entscheidung war, das abzugeben und mich auch immer zu hinterfragen. Und durchs Studium habe ich auch einfach Zugriff auf ein Netzwerk, wo ich sehr viele Leute kenne, die auch nochmal sehr viele Leute kennen und sich irgendwie immer jemand Passendes findet. Und meistens ist es auch so, dass die Menschen, die von verschiedenen Diskriminierungen betroffen sind oder ja auch Themen in ihrer Arbeit behandeln, eh schon oft halt selbst von, also auch schlechtere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Und gerade ja, also bei diesen Diversitätsjobs kommt es natürlich auch voll drauf an, ob diese Personen dann Lust darauf haben oder das dann eben auch eher kritisch sehen. Aber ja, generell bin ich mega die Verfechterin von Projekte auch weitergeben und zurückstecken, da wo es die Privilegien halt ja, wie offenlegen. Und dadurch sind aber auch schon Leute auf mich zugekommen, die dann mit mir arbeiten wollten oder mir Projekte weitergegeben haben. Ja, das, also ja, einfach so dieses Community-Denken ist mir, glaube ich, voll wichtig.
Und ich finde, es ist ja auch ein Zeichen von Professionalität, ne? Ob es jetzt ums Thema Diversität geht oder um andere zu sagen, ja, ich bin da vielleicht nicht die allerpassendste Person. Und das ist ja dann professionell und im Sinne des guten Ergebnisses auch zu sagen, ich weiß da eine Person, die es besser, die besser passt. Also, und das wird ja dann auch wiederum von Kundinnen und Kunden geschätzt, ne? Ah, die Person hat mir eine ehrliche Absage gegeben und das ist ja dann auch wieder ein Qualitätsmerkmal, was sich dann wieder für andere Sachen heraushebt, ne? So, noch eine Wortmeldung. Chess.
Ja, richtig ausgesprochen, super.
Glück gehabt.
Genau, also vom Standpunkt eines Sozialwissenschaftlers aus jetzt auch gesprochen. Du hast vorhin Teilhabe angesprochen und das geht tatsächlich bei diesen ganzen Geschichten nicht nur darum, ja, irgendwelchen einzelnen Personen jetzt was an die Hand zu geben, sondern es geht da tatsächlich um mehr. Es geht um ein gesellschaftliches Abbild, es geht um Teilhabe für ganze Gruppen und um eine Haltung, die man entwickeln muss, eine professionelle Haltung. Wie möchte man eigentlich ja, stehen und in was für einer Gesellschaft möchte man leben? Und dass die Geschichten, die man erzählt, die Bilder, die man abbildet, die ja auch zum Teil Kinder sehen, wenn wir von Kinderbuchillustration sprechen, dass das einen enormen Einfluss hat auf Entwicklung und auf, ja, also dass es prägend ist, was für eine Gesellschaft wir sind, was wir abbilden. Dass, dieser Verantwortung muss man sich einfach bewusst sein. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass man irgendwelchen einzelnen Personen gefallen möchte oder einen Gefallen tun will.
Genau.
Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich dieser ganzen also Verantwortung bewusst wird und überlegt, wie man da strukturell drangehen kann, gerade als ein Berufsverband. Deswegen ist es super, dass es jetzt diese Vortragsreihe Fragezeichen gibt und dass hier diese Schritte getan werden, dass darüber gesprochen wird. Also das ist ein richtig gutes Zeichen, das da jetzt gesetzt wird. Und trotzdem würde ich mich fragen, also was kann da vielleicht noch getan werden? Wie kann man diese Netzwerke vielleicht auch strukturell ausbauen, dass nicht jeder sagt, ja, ich kenne jemand und ja, ich habe mit Leuten studiert, sondern dass das vielleicht die Verantwortung von den Individuen abgegeben wird und mehr auf eine strukturelle Ebene gelegt wird, dass man sich mehr damit auseinandersetzt.
Du reißt bei mir offene Wände ein, offene Türen, offene, irgendwie sowas. Das ist tatsächlich etwas, was für mich ganz wichtig ist, dass wir darüber in eine Diskussion kommen. Deswegen fangen wir jetzt gerade damit an. Ja, eine Reihe. Weil ich das auch so sehe, dass wir als Menschen in diesem Beruf tatsächlich etwas auf jeden Fall beitragen können, durch das, wie wir Gesellschaft abbilden und wie wir sagen, so kann Gesellschaft aussehen, dass wir damit auch auf jeden Fall einen Beitrag leisten können. Gerade was Kinder angeht, also gerade was noch relativ ungeformte Menschen angeht, die einfach noch sehr offen auch sind, wie eine Welt aussehen kann. Kannst dich gerne bei mir melden mit Anregungen, auch für die strukturellen Sachen und auch für den Berufsverband. Das Gleiche gilt auch an Christina. Es gibt im Chat, ich kann allen nur empfehlen, mal in den Chat zu gucken, da gibt es auch 1, 2, 3 Links, die interessant sein könnten für alle. Nicole wollte noch mal.
Ja, also dieser Netzwerkgedanke, der ist ja vielleicht was man an die Illustratorenorganisation weitergeben kann. Auch nicht nur zum Thema Diversität, sondern auch zum Thema Wissenschaft. Und also für mich wäre es halt auch schön, wenn es da so überberufliche Kommunikation so stattfinden könnte und dieser Kontakt auch niederschwelliger ist, dass man vielleicht auch in diesen Vorträgen hier mal jemanden vom Fach auch mal sprechen lässt. Zum Beispiel. Also nicht, ne, also Birgit ist ja auch vom Fach, aber ich meine jetzt, dass man von der anderen Seite, von der Auftraggeberseite oder denen, die sich dann permanent mit dem Thema beschäftigen, halt aber nicht zeichnen, dann näher dran sind vielleicht an dem Thema, dass man die mit einladen könnte.
Das meinte ich eben auch mit diesem Interdisziplinären, ne? Also dass im Prinzip Individuen gar nicht die besten Entscheidungen alleine treffen können. Und es immer diese, also das ist ja auch wieder Diversität in der Ideenfindung, ne? Also eben zu sagen, ich kreiere das jetzt nicht Kraft meiner Gedanken aus dem Vakuum meines Kopfes aufgrund meiner eigenen Erfahrung, sondern wirklich viele Menschen mit vielen verschiedenen Perspektiven, die aber um dieses Thema kreisen und gemeinsam ein Ergebnis erzeugen wollen, die schleifen das gemeinsam so, bis es halt ein stimmiges Bild ergibt. Und wenn das über Berufsverband oder Berufsverbände geht, hat das natürlich nochmal eine andere Strukturiertheit, als wenn jeder jedem randommäßig irgendwie ein paar Kontakte schickt. Ne? Ich würde mich da auch freuen, ja. Also auch von mir gerne ein Hurra, wenn das startet. Laura, schieß los.
Ich kenne das von einer anderen Plattform her, von einem Programm speziell für Schriftsteller, also reine Textschriftsteller. Hört ihr mich? Ja.
Ja.
Die haben so ein Forum, das ist der Papyrus-Autor. Ich weiß nicht, es ist ein reines Schriftstellerprogramm. Aber die hatten dann mal im Forum einen Aufruf, also eigentlich nur für die Leute, die halt zusammen waren, dass sie Expertenmeinungen wollten. Also, weil es manchmal ist die Recherche sehr schwierig. Wenn ich jetzt jemanden suche mit einer Kontergan-Schädigung, wo finde ich den denn? Also, das ist schwierig. Also, ich wüsste jetzt, wo ich jemanden finde, aber es ist manchmal nicht einfach, jemanden zu finden. Und die haben im Prinzip einfach eine Sammlung gemacht von ihren Mitgliedern, die wussten, damit kenne ich mich gut aus. Mit dem Thema kenne ich mich gut aus. Wenn ihr irgendwas über Kriminalfälle wissen wollt, Spurensuche, damit kenne ich mich gut aus. Und dann haben die einfach eine Liste, also in ihrem Forum gehabt, eine Liste, wo jeder dazu schreiben konnte, damit kenne ich mich gut aus, damit kenne ich mich gut aus, damit kenne ich mich gut aus.
Das ist ja wahrscheinlich auch so eine wachsende, dynamische Liste, ne? Also dass das irgendwie im Idealfall irgendwo online wäre, wo man es eben auch immer wieder erneuern könnte, auf den neuesten Stand bringen könnte und nicht jetzt, man kriegt irgendwie eine Liste und die hat man dann auf dem Stand von vor 5 Jahren. Ne? Also das müsste irgendwie...
Es wäre halt so ähnlich, dieses Forum selber ist so ähnlich wie der IO-Chat.
Also ja.
Wirklich ein reines Forum. Also, aber man hat schon mal jemanden, den man fragen kann. Also ich könnte mich jetzt auch für Archäologie, weil ich das mal studiert habe, für Archäologie eintragen. Also dass man dann halt einfach, dass die Recherchewege nicht so lang sind. Weil das ist, manchmal sind diese Recherchewege, ich kann nicht in jedes Altenheim gehen und da mal schauen und dann Rollstühle zeichnen. Das ist manchmal auch unhöflich, obwohl die älteren Herrschaften da normalerweise kein Problem damit haben. Wirklich nicht. Aber ja.
Ja, und es ist auch natürlich näher dran, als wenn du jetzt irgendwie, also Online-Recherche in allen Ehren, so das, da gibt es ja auch tolle Quellen, aber ich finde, eine Online-Recherche ist ja eher auch mal so, sich in der Fülle der Informationen verlieren. Ne? Und wenn du wirklich eine Person von dir hast, die ihre persönliche Geschichte dazu erzählt, ist das was ganz anderes. Ich denke auch beim Schreiben bestimmt auch, vermutlich, ne? Und beim Zeichnen auch.
Ja, es wird halt einfach Wert darauf gelegt, dass man relativ nah an der Realität ist. Mhm. Und da kann man kein Krimi schreiben, ohne sich mit Spurensicherung auszukennen, aber du kannst ja kein Kriminalstudium machen. Also, und du kannst auch nicht gut eine Geschichte, also habe ich dann auch immer Probleme, Leute mit einer anderen Hautfarbe zu visualisieren, einfach deswegen, weil ich denke mir, kenne ich mich gar nicht mit aus. Wenn man dann jemanden fragen könnte, hey du, gefällt dir das? Kannst du das so sehen? Ist das in Ordnung so? Wäre einfacher, wenn man die einfach sammeln könnte.
Also auch nochmal eine Inspiration für ein Unterdetail der Vernetzung, ne? Also wie so eine Art Kompetenz, Ausstellung. Also wer kann zu was verlässlich aus eigener Perspektive oder aus Erfahrungen ja was beisteuern? Wer kann beraten auch, ne? Mhm. Ja, total. Genau. Ich hatte jetzt eben noch so nachhinkenden Gedanken zu dem Kommentar davor. Sorry, ich springe noch mal gerade. Mir war aufgefallen, da ging es ja das, was wir Kindern eben auch mitgeben in ihrem Großwerden, wie wir sie begleiten, ne? Auch mit Medien wie Büchern. Und wir sprechen die ganze Zeit, also es geht ja nicht darum, dass wir Diversität machen, sondern im Prinzip ist sie ja überall. Und ich glaube, es ist, also um Diversität nicht abzubilden, muss man ja bestimmte Aspekte quasi schon aktiv ausblenden, bewusst oder nicht bewusst. Also das finde ich immer nochmal wichtig, mir zu sagen. Im Prinzip geht es auch um so eine Art mit offenen Sinnen durch die Welt gehen und so dieses abgenutzte Wort Achtsamkeit, also zu gucken, was ist denn da? Dann muss ich nicht in meinem Studio am Schreibtisch sitzen und denken, oh, wie mache ich oder wie gestalte ich Diversität? Ne? Also es kann ja auch mal eine Überlegung sein, mal zur Recherche einen Tag lang durch verschiedene Stadtviertel zu gehen und zu gucken, wie verhalten sich Leute da, wie sehen da Leute aus, wie sind die miteinander, oder auch vielleicht zu fotografieren, das ist natürlich immer kritisch mit Leuten, ne? Also entweder fragen oder halt, wenn es eine Gruppe von Leuten ist. Genau, und ich habe selber auch 2 Kinder im Grundschulalter und ich habe das gemerkt, wenn ich Kinderbücher vorgelesen habe, die älter waren aus meiner Kindheit, dass ich manchmal gedacht habe, oh, okay, krass, würde ich jetzt so nicht mehr darstellen oder so nicht mehr sagen. Und das ist ja dann auch immer die Frage, da gibt es ja auch verschiedene Umgangsweisen damit. Ne? Entweder du besprichst das mit dem Kind und sagst, das und das Wort, das und das Symbol ist verwendet, das würde man heute anders machen. Oder du formulierst es halt direkt um. Und ich finde es ganz lustig, wenn ich dann unsere jüngere Tochter, die ist 8, auch, also ich finde, das ist auch, hat viel mit Sprache zu tun und mit Haltung. Und ich freue mich dann, wenn sie irgendwie nicht so Sachen sagt wie, oh, die Person ist aber voll dick da hinten. Also das ist für mich so ein Horror, ne, dass sowas passiert und sie dann so mit dem Finger drauf zeigt und sie dann sagt, Ah, ich fand erstaunlich, dass die Frau etwas rundlicher war. Oder also, ne, es war irgendwie, es hat es beschrieben. Ich habe wahrgenommen, die Person hatte ein bestimmtes Aussehen, aber es hatte nicht so was Abwertendes. Und wenn wir das irgendwie in Text und Bild schaffen, ohne den Humor zu verlieren, ne, das ist ja manchmal auch so ein bescheuerter Vorwurf. Jetzt kann man noch nicht mal irgendwie Witze machen. Also das stört mich so, dass das so gegeneinander ausgespielt wird. Man kann ja einen feinen Humor haben und wertschätzend sein. So, das war nochmal ein Nachhänger zu dem davor. Jetzt, sorry, habe ich den organischen Fluss nochmal unterbrochen.
Beziehungsweise vielleicht geht es an der Stelle auch darum, darauf zu achten, vielmehr, dass man nicht die ganzen Dinge reproduziert, die eigentlich menschengemacht sind. Also diese Grenzen, diese Vorurteile, diese systemischen Dinge, die wir quasi alle mit uns durch unsere Sozialisierung, also uns anerzogen wurden, dass wir uns die bewusst machen und einfach mal versuchen, die möglichst nicht zu befolgen in der Bildsprache. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, auch die man sich da, der man sich ruhig mal stellen kann und die gerade in Kindermedien, glaube ich, sehr wichtig sind, sich auch das einfach bewusst zu machen, wie viel eigentlich also draufgesetzt sind dieser Dinge. Ja. Gibt es noch Fragen oder Kommentare? Oder ich empfehle noch mal den Chat. Da gibt es wirklich einige spannende Kommentare und auch untereinander Antworten.
Mara, kurze Frage über den Chat. Wird der später zusammen mit dem Audio nochmal zur Verfügung gestellt für alle, die dabei waren? Oder also
Möchte nicht, aber ich versuche mal den, vielleicht zumindest also da sind sehr spannende Links, die ich auf jeden Fall mir gerne abspeichern möchte. Jetzt gerade gibt es zum Beispiel nochmal den Hinweis auf einen kostenlosen Online-Kurs Redrawing Black History, der zum Lernen sehr zu empfehlen ist, offenbar. Und da wird auch über Blackfacing in Illus gesprochen. Super spannend. Ich weiß nicht, Steff, bist
Genau,
du
wollte ich auch gerade sagen. Der
da? Ah ja.
Chat wird mit abgespeichert, den kann ich dir gerne zuschicken. Also das musst du nicht kopieren. Der wird nur nicht öffentlich zugänglich gemacht, nur der Audiomitschnitt.
Genau, ich
Okay,
finde das so
super.
gehaltvoll und bin jetzt aber gerade immer so hin und her gerissen und finde ich super, wenn der danach
Ja,
noch.
es ist spannend. Ich lese auch die ganze Zeit mit. Also es wird auf jeden Fall alles archiviert, was ich reingeschrieben habe.
Also Birgit, das kannst du dann auch haben und ich würde sagen, wir können vielleicht die Links auch in die Beschreibung zu diesem Audio-Remote dann vielleicht reinstellen.
Genau, ich hatte auch noch diverse Links zusammengestellt, die ich gerne teilen würde, so Inspirationsquellen und genau, auch zum Beispiel eine Auflistung oder einen Artikel über gendersensible Sprache. Ja, und ich finde ja, Sprache und Bild ist einfach so miteinander verwoben, dass wir das nicht ausklammern können.
Wir sind jetzt Viertel vor sieben. Um sieben wollen wir Schluss machen. Gibt es noch irgendwie eine Frage, eine Anmerkung, irgendwas, was euch ganz doll auf dem Herzen brennt? Sonst hätte ich jetzt nämlich noch so zwei, drei Hausmitteilungen und auch Fragen und Bitten für die Reihe.
Wir hatten das Thema Diversity Washing, ne? Das, ich mache jetzt keinen Riesenfass auf, sondern nur, ich versuche es so als Fässchen zu halten. Ich habe mir da Gedanken gemacht, auch es geht ja auch Parallelen zum Greenwashing etc. Und vor einer Weile habe ich noch gedacht, das ist alles total schrecklich und wie kann man nur und es ist furchtbar. Und mittlerweile sehe ich es manchmal ein bisschen differenzierter und denke, vielleicht ist es auch wie so ein Transfer von einer Gruppe von Leuten, einem Unternehmen, die sich dem annähern wollen. Und es sind so unbeholfene Schritte. Ich finde, es lohnt sich aber immer, da möglichst kritisch zu bleiben, ne? Und das jetzt zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht aufhört oder ich Informationen kriege, dass das in der Firma selber aber ganz anders abläuft, dann ist es halt wirklich Betrug oder dann ist es ne? Etikettenschwindel. Und zu differenzieren, in welchen Kontexten ist vielleicht einfach ein unbeholfener Transfer zum nächsten Schritt wirklich einer Umgestaltung der Haltung ist. Genau, das nur so kurz als Deckelchen zu dem, was du eben aufgemacht hast.
Danke, habe ich schon wieder ganz vergessen. Also dann würde ich mich jetzt erstmal bedanken bei dir, Birgit. Ich bedanke mich ganz doll auch bei den Leuten, die jetzt mit Redebeiträgen dabei waren und auch an die Leute im Chat. Birgit, ich wollte deine Links noch in den Chat stellen. Steff, meinst du, das kannst du noch machen? Oder ansonsten?
Das mache ich gerne. Du kannst ruhig weiterreden und ich kopiere.
Danke. Super. Wie wir es jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben und wie ich auch merke an den vielen Leuten, die dabei waren, an den Redebeiträgen, die es jetzt gab, es ist ein Thema, was ganz wichtig ist und es ist ein Thema, was auch viel mit unserem Berufsstamm zu tun hat. Und deswegen würde ich mich ganz wahnsinnig freuen über Fragen, über Anregungen, auch über gerne über Kritik jetzt hier. Birgit und ich sind zum Beispiel weiße Personen. Ich hätte das, also das wollen wir auf jeden Fall ändern. Es soll verschiedene Schwerpunkte geben, weil man, also jetzt haben wir uns einfach über das Riesenfeld Diversität unterhalten. Ich möchte sehr, sehr gerne, dass wir was machen zu Antidiskriminierung. Da gibt es auch verschiedene Schwerpunkte, wo wir uns noch ein bisschen gucken müssen, wie teilt man das auf. Queer sollte ein Thema sein. Also es gibt verschiedene Punkte, die wir beleuchten wollen. Da freue ich mich über Themenvorschläge auch von euch. Ich freue mich über Ideen von ReferentInnen, gerne aus anderen Fachbereichen, gerne aber auch Leute aus der Illustration. Wenn ihr also ExpertInnen kennt und gerne auch Leute, die selbst aus einer bestimmten Gruppe stammen und dementsprechend ganz anders darüber reden können. Wäre super, freue ich mich über alles. Ich habe das Gefühl, im Chat geht gerade ganz viel ab. Außerdem habe ich eine weitere Bitte, und zwar sitze ich gerade für die IO in einer Arbeitsgruppe vom Deutschen Kulturrat mit anderen VertreterInnen von Berufsverbänden in Deutschland aus Kunst und Kultur und Medien. Und es geht dabei um respektvolles Arbeiten in Kunst, Medien und Kultur. Und in dieser Gruppe sind fast alle weiß und fast alle, oder ich würde behaupten, alle über Ü30. Und mir wäre es unglaublich wichtig, aus unserer Perspektive nochmal andere Sichtweisen einzubringen. Wenn ihr etwas haben wollt, also in diesem Kulturrat, in dieser Kulturratgruppe erarbeiten wir gerade ein Paper, das dann im nächsten Sommer in die Politik gehen soll, wo es um Leitfragen gehen soll. Was muss die Politik machen? Worum muss die Politik sich kümmern? Was sind die Probleme tatsächlich? Was Diskriminierungsformen gerade in unseren Arbeitsbereichen sind? Und wenn es da Einsichten gibt, wenn es da gibt, Dinge gibt, die ihr mir mitgeben wollt, die ich aus meiner Sicht nicht sehen kann, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Das ist wild@illustratoren-organisation.de. Ihr findet das alles auf der Website. Und ansonsten, ich freue mich, wie gesagt, über Ideen, Anregungen, Themenwünsche, Kritik, gerne Kritik. Und wenn ihr aktiv werden wollt, sowieso immer. Genau. Und das wäre vielleicht mein Wort zum Montag. Außer es gibt noch was. Dann jetzt. Scheinbar nicht. Okay, dann würde ich euch alle jetzt einfach in den Abend entlassen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle da wart. Toll. Endlich sind wir am Thema.